So Leute, jetzt haben wir mal eine intime Frage an euch. Wünscht ihr euch so zu Beginn des Jahres auch jemanden an eurer Seite, der euch gut versteht, der euch den Rücken frei hält und euch mitnimmt auf euer möglichen Weg zum Erfolg? Nee, wir reden jetzt gerade nicht von Online-Dating, auch wenn es sich so anhört, sondern von Online-Business. Und Philipp, du hast ja mit unserem Partner, mit Shopify, schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ja, absolut, Ralf. Shopify ist auch unsere Plattform, auf die wir vertrauen, um unseren kenianischen Kaffee, unseren Moyo-Kaffee zu verkaufen. Und da geht es wirklich kaum simpler, als die Möglichkeiten über Shopify zu nutzen, sowohl von der Möglichkeit der Shop-Erstellung über die verschiedenen Pakete, die man dort dann eben auch buchen kann. Und am Ende auch, was natürlich Kundenservice und Zahlungsabwicklung anbelangt, da ist Shopify wirklich absolut top. Und Felix und ich, wir sind sehr, sehr happy mit Shopify. Von dem her können wir das guten Gewissens an euch weiterempfehlen. Shopify nutzen ja nicht nur wir, sondern bereits zehntausende deutsche Unternehmen. Und das Beste ist, ihr könnt damit wirklich überall verkaufen. Egal ob im Laden per Point of Sale, über Social Media oder Marktplätze wie eBay. Und das alles inklusive zuverlässigem 24/7 Support rund um die Uhr. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level. Auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Und wenn man denkt, es ist eine ganz normale Woche, dann ist plötzlich Olympia und wir sind beide nicht in Olympiaform im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Schopp. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil nach den dramatisch klingenden Vorfällen am Wochenende habe ich gedacht, du hättest eine Mullbinde um den Kopf und beide Arme in Gips. Ja? Der Mann hat versucht zu laufen, ne? Oder sagen wir mal besser so.
Eine
Wir
Woche habe ich mal wieder versucht zu laufen.
genau, wir haben ja einen, der wenigstens fit ist in unserem Team, nämlich Felix, ja.
Das stimmt.
Und dann wolltest du gleich das Undenkbare tun, nämlich zusammen mit ihm auf den Long Run gehen. Und dann war aber wieder relativ früh Schluss. Was hast du schon wieder gemacht?
Also bei mir wäre es sicherlich kein Long Run geworden. Ich hatte so gedacht, oh, 15 bis 20, das wäre schon irgendwie gut in meiner derzeitigen Verfassung. Ich war die
Kilometer, wir
Woche
reden von Kilometer, nicht von Minuten.
15 bis 20 Kilometer, das stimmt, ja. Ich war die Woche bestrebt, wieder hier das als Anlass zu nehmen, jetzt in eine Sportroutine zu starten. Und hatte ja dann theoretisch auch, was habe ich denn? Ich war viermal laufen eigentlich, was ja erstmal schon okay ist. Und genau, das war alles soweit cool, motiviert, dies, das. Sogar am Morgen nach unserem Event noch in Köln gelaufen. Da habe ich ein bisschen mit mir gehadert, weil das Bett war auch sehr warm. Das war ich auch verlockend, muss ich sagen. Es hat sich aber rückblickend auf jeden Fall gelohnt. Und Samstag war eigentlich jetzt nicht unbedingt der Plan, mit Felix zu laufen, aber er war spontan in Regensburg. Und klar, der ist gerade in Vorbereitung auch auf den Tokio-Marathon. Und da steht natürlich ein Longrun an. Und dann hat er gesagt, ja, können wir ein bisschen zusammenlaufen. Und ich habe gesagt, ja gut, klar, wir laufen jetzt auch nicht ganz so regelmäßig zusammen. Ist ja erstmal schön. Nur vierer Schnitt bei mir aktuell ist jetzt auch nicht ganz aus dem Ärmel geschüttelt, geschweige denn, ich könnte dir gar nicht sagen, weil ich letztes Mal 20 Kilometer oder länger gelaufen bin und er wollte ja 30 laufen. Aber ich habe gesagt, jetzt laufen wir mal zusammen los, dann schauen wir schon. Aber war nicht von langer Dauer, denn wir hatten so gar, also eigentlich, es taut gerade in Regensburg jetzt die letzten Tage, aber es war so eine ganz minimale Schneeschicht, die über Nacht gefallen ist. Also sprich, wenn überhaupt ein halber Zentimeter. Und auf der Straße war das schon weg. Und wir sind extra, weil wir dachten, nee, wir sind schlau, ja, wir sind schlau. Wir laufen auf der Straße, da wo ich früher meine Marathon-Workouts gemacht habe, quasi statt einer Runde, die vielleicht sogar ein bisschen sexier ist, weil man halt eine Runde läuft und nicht irgendwie out and back und so wie früher. Aber dachten wir, nee, Safety first, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Wir laufen auf der Straße. Und dann gibt es nach Kilometer 4 etwa, 5 fast, die Möglichkeit, entweder auf der Straße zu bleiben oder so wie wir das früher gemacht haben, auf den Radweg dann zu wechseln, der dann entsteht. Der ist top asphaltiert. Super eben, also eigentlich optimal. Nur da war eben eine ganz minimale Eisschicht, sag ich schon, Schneeschicht noch zu sehen, weil da war halt um die Uhrzeit noch niemand davor. Und dann haben wir noch so im Laufen, da hast du jetzt auch nicht so viel Zeit, so quasi so spontan, ja, lauf mal oben, unten. Da sag ich so, nee, lauf, lass uns doch nicht auf, jetzt müssen wir nicht auf der Straße laufen, so schnell sind wir jetzt auch nicht. Laufen wir da unten, das wird schon passen. Und dann geht so eine minimale Senke runter. Also drei Schritte. Und wir waren zu dem Zeitpunkt unter 4-0 schon. Und ich dachte mir so, puh, also schneller müssen wir jetzt auch nicht werden. So, sonst wird es nicht 20 Kilometer klappen. Und dann lehne ich mich beim Runterlaufen so ein bisschen zurück, damit du nicht krass diesen Schwung mitnimmst. So. Und ich habe nur den ersten Fuß gesetzt. Und dann weiß ich noch, ich lag irgendwie so gefühlt waagrecht in der Luft so ungefähr. Und dann lag ich aber auch schon auf dem Boden, weil das halt unten wahrscheinlich angetaut war dann schon. Also, und das war wie Schmierseife. So schnell hast du gar nicht schauen können. Und ich bin aber dummerweise beim Wegrutschen, also mit dem linken Fuß weggerutscht, den rechten Fuß so nachgezogen, mit der Fußspitze hängen geblieben und dann bin ich so rückwärts auf den umgeknickten Fuß mit vollem Gewicht gefallen. Das war schon echt unangenehm. Also da wusste ich direkt schon, ah, das war scheiße jetzt. Und aber abgefangen habe ich mich mit der linken Hand hauptsächlich dann noch so. Ja. Und klar, gut, dann irgendwie aufgestanden, so, hast ja schon so ein Feeling, ist es jetzt gut, ist es nicht gut? Und dann dachte ich auch, ich glaube, ich laufe jetzt nicht noch 5 Kilometer weiter, weil wenn wir dann, also ich, wenn ich dann feststelle, es geht nicht, dann müsste ich 10 Kilometer irgendwie zurückkommen. Es hat ja dann doch plus minus 0 Grad gehabt. Ja, dann dachte ich, komm, ich laufe jetzt zurück. Mit bisschen Adrenalin und so ist es ja dann erstmal noch okay. Ich glaube, ich bin ja trotzdem knapp unter 40 Minuten die 10 gelaufen, so, war auch alles in Ordnung. Aber dann, klar, Schuh ausgezogen, Socken ausgezogen, dann siehst du schon, das ist dick, merkst du Treppe und so, nicht cool, geduscht und so. Und dann war, es war erträglich, ja. es war nicht cool, man hat schon nicht richtig gehen können, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich dachte, das ist das Hauptproblem, dass ich jetzt irgendwie an dem Nachmittag noch ins Krankenhaus muss. Ich war dann aber Mila abholen, die war eine Nacht bei den Großeltern, danach war ich mit Mila noch, Stunden später, die war noch einkaufen beim Rewe und soweit dachte ich, komm, ja, laufen wirst du 2-3 Tage nicht können wahrscheinlich mit dem Sprunggelenk, aber passt schon. Und dann beim Einladen der Einkäufe ins Auto, ja, also ein bisschen schwerere Wocheneinkauf, Taschen so, denke ich mir so auf einmal, oh, irgendwie, was ist denn mit meiner linken Hand los? Irgendwie ist das ja ganz komisch, ich kann gar nicht mehr richtig greifen, geschweige denn irgendwie eine Kraft entwickeln so. Mila in Kindersitz dachte ich schon, oh, ich kann die Hand kaum noch bewegen. Ja, dann waren wir 10 Minuten später daheim, hab gedacht schon, mein Arm explodiert irgendwie, auf einmal übelste Schmerzen, ich konnte gar nicht mehr die Finger so zusammen machen. Und dann dachte ich mir so, es ist jetzt 2:30, Samstag. Jetzt mit der Entwicklung der letzten Stunde, weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht, da jetzt noch zu warten, weil ich meine, irgendwann, Barbara war nicht da, ich muss ja dann wahrscheinlich, wenn ich ins Krankenhaus muss, muss ich ja sie auch mitnehmen, also Mila. Da habe ich gedacht, nee, gut, jetzt fahren wir da mal hin und lassen da mal einen Blick drauf werfen, wie das natürlich ist. Notaufnahme, Samstag, Nachmittag, da sitzt
das,
dann
das wird Tag. Ja zunehmend schöner, ne? So den Samstag in den Abend hinein, ja.
Korrekt, dann sitzt du da mit dem Kind und versuchst irgendwie Zeit da totzuschlagen. Gleichzeitig denkst du, dein Arm fällt ab. Aber wir haben das da super gemacht, muss ich sagen. Props an die barmherzigen Brüder, also Klinikum Barmherzige Brüder Regensburg. Ganz nette Menschen, alles cool. Genau, da wurde beides geröntgt erstmal. Also Sprunggelenk habe ich schon gesagt, ich glaube, das brauchen wir nicht, das fühlt sich jetzt nicht so schlimm an, aber die haben gesagt, nee, jetzt sind sie ja schon hier, dann machen wir es schon von beiden mal eine Aufnahme und ja gut, Sprunggelenk halt gut überdehnt und Handgelenk massiv verstaucht und halt Flüssigkeit irgendwie im Handgelenk, was halt die komplette Bewegungsfähigkeit einschränkt und dann alles da blockiert. Und
aber du gestikulierst schon wieder wie ein Italiener. Also das,
weil es die rechte Hand ist. Ach so. Weil es die rechte Hand ist. Also Gott sei Dank ist die rechte Hand noch okay gewesen. Aber ich habe ja dann trotzdem relativ schnell gemerkt, schon bevor ich ins Krankenhaus bin, da sonst netterweise unser Nachbar dann hingefahren, Autofahren, das waren 1,5 Kilometer, hätte ich wahrscheinlich hier mit Automatik und so auch, wäre es gegangen, aber der hat das zufällig geklingelt, weil die Schlitten ausleihen wollten. Dann habe ich gesagt, was ist mit deiner Hand los? Die hängt da so komisch. Ich so, ja, ich habe gerade ein kleines Problem mit meiner Hand. Ich fahre dich da schnell hin. Und da dachte ich mir schon, irgendwie einhändig, banale Dinge, einhändig Windel wechseln, einhändig, Mila wollte irgendeinen Saft haben, dann habe ich gesagt, oh ey, die Flasche war zu, die haben wir gerade gekauft, so, ich dachte so, ich kriege die jetzt nicht auf mit einer Hand, weil du musst ja irgendwie so eine Griffkraft haben, um es zumindest festzuhalten. Und da dachte ich so, ja gut, das ist jetzt echt suboptimal. Und da hatte ich mir gedacht, ey, wenn die Hand gebrochen ist, ey, ich flippe aus, ey, das ist ja wirklich, klar, links besser, im Servicefall noch als rechts, wenn man Rechtshänder ist, aber das ist ja so, das schränkt einen ja so ein im Alltag, kannst du nicht mehr schreiben am Computer gescheit oder am Handy irgendwas und, oh ja. Aber Ende gut, alles gut, Glück gehabt. Man wird nicht jünger, man fällt einfach dümmer.
Da solltest du dir ein T-Shirt draus machen.
Ich wollte gerade sagen. Klingt nach der Mitte. Also früher denkt man sich so, hey, wie oft Kinder stürzen oder auch Jugendliche. Und meistens muss man ja sagen, klar, die brechen sich auch mal was. Aber irgendwie kommen die ja echt mit viel davon. Und da denkst du dir so, ich könnte jetzt gar nicht sagen, weil ich das letzte Mal gefallen bin. Und ja, es ist im Laufen mit einer gewissen Grundgeschwindigkeit so, aber die Höhe, ne, also von was reden wir? Du fällst aus dem Gehen, Stehen, wie auch immer, da reden wir von wahrscheinlich Fallhöhe maximal 1 Meter. Wie dumm kann man denn fallen, dass man sich da irgendwie so, also ich kann euch aber beruhigen, die Notaufnahme war gut gefüllt an diesem Samstag Und ich würde mal sagen, auf Basis dessen, was du als Gespräch unter den Menschen oder dann auf dem Weg in ein Behandlungszimmer mitbekommen hast, 90% mit irgendwas, wie sie sich hingepackt haben. Ellbogen, Schulter, Hand. Also es sind sehr viele Leute da gewesen, die offensichtlich ähnliche Szenarien hatten wie ich.
Also kann nur die Learning-Phase
sein. Lauft auf dem Laufband, Leute.
So ein Quatsch. Ne? Arbeitet an eurer Beweglichkeit, ja, dass ihr jederzeit Falltraining habt, ja, immer Körpermitte nach rechts, links, unten, oben, immer bereit sein.
Das ne? stimmt, ja. Ja.
Junge, ich mache jetzt als Schnelllauf, ey, die fahren 60 km/h, ja.
Ja, und die stürzen auch mal und die stehen dann auf und dann als wär's nichts.
Ja, ganz so ist nicht, ganz so ist nicht. Also manchmal schon, also die stürzen oft schon ziemlich gekonnt.
Gekonnt, ja.
Ja, gekonnt, ja. Aber die haben auch noch diese messerscharfen Dinger da unter den Füßen, das ist jetzt auch nicht so richtig cool.
Nee.
Davon musst du auf jeden Fall wegbleiben, ne? Du hast ja nur in An- und Abführung Laufschuhe gehabt, aber.
Das stimmt.
Ja, das ist so, ne? Wenn die älteren Herren meinen, sie müssten racen gehen, ne? Und übrigens danach ist ja Felix dann richtig eskaliert.
Er ist dann fertig gelaufen und nur noch schneller geworden.
Der ist nur noch schneller geworden. Der ist nur noch schneller geworden. Ja, das habe ich auch nachgedacht. Okay. Als er mal den Ballast abgeworfen hatte, du hast das nicht gemerkt.
Konnte er endlich mal vernünftig laufen.
Du hast den Ellbogencheck wahrscheinlich gar nicht bemerkt.
Der hat es ja in der Story, glaube ich, aufgegriffen und meinte, ja, schön, dass ich nach Regensburg komme, um 30 Kilometer zu laufen mit dir oder potenziell, aber schön, dass wir zumindest 5 zusammen geschafft haben.
Aber du hast ja recht, jetzt stell dir vor, du hast einen gebrochenen Arm, ey, dann hast du so im Alltagsleben mit einem Kind und so echt Stress, das ist einfach so. Ja.
Da kannst du ja schon alleine, ja gut, Jacke zumachen, das würde vielleicht noch gehen, aber auch so, guck mal, alleine, ich habe mir dann irgendwie noch, wo wir dann raus sind wieder, was habe ich dann gemacht, ich habe irgendwie andere Socken ihr anziehen wollen noch oder so, ja, wenn die jetzt ein bisschen neuer sind und noch nicht ausgeleiert, so weißt du musst ja dann trotzdem Finger rein und das so auseinanderziehen, um das vernünftig über. Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht. Dafür fühlst du dich wie der erste Mensch, weil du. Da stößt dann so ein Schmerz schon da in die ganze Handregion. Da dachte ich, gut, barfuß kann ich jetzt auch nicht raustun. Ich
weiß jetzt ja, bei nicht dem genau, Wetter nicht. Ne?
Wie wir das
mein
jetzt
Kind
machen.
Konnte leider nicht zur Kita kommen, weil ich kann das nicht anziehen.
Ja, wir haben dann Teamwork.
Da müssen die dann halt lernen, sich selbst anzuziehen. Das ist genau. Dann leider der Entwicklungsschritt ein bisschen beschleunigt.
Genau, ich habe gesagt, Mila, da müssen wir jetzt hier zusammen Teamwork machen. Das hat dann auch hingehauen, aber ja.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. So Leute, jetzt haben wir mal eine intime Frage an euch. Wünscht ihr euch so zu Beginn des Jahres auch jemanden an eurer Seite, der euch gut versteht, der euch den Rücken frei hält und euch mitnimmt auf euer möglichen Weg zum Erfolg? Nee, wir reden jetzt gerade nicht von Online-Dating, auch wenn es sich so anhört, sondern von Online-Business. Und Philipp, du hast ja mit unserem Partner, mit Shopify, schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ja, absolut, Ralf. Shopify ist auch unsere Plattform, auf die wir vertrauen, um unseren kenianischen Kaffee, unseren Moyo-Kaffee zu verkaufen. Und da geht es wirklich kaum simpler, als die Möglichkeiten über Shopify zu nutzen, sowohl von der Möglichkeit der Shop-Erstellung über die verschiedenen Pakete, die man dort dann eben auch buchen kann. Und am Ende auch, was natürlich Kundenservice und Zahlungsabwicklung anbelangt, da ist Shopify wirklich absolut top. Und Felix und ich, wir sind sehr, sehr happy mit Shopify. Von dem her können wir das guten Gewissens an euch weiterempfehlen. Shopify nutzen ja nicht nur wir, sondern bereits zehntausende deutsche Unternehmen. Und das Beste ist, ihr könnt damit wirklich überall verkaufen. Egal ob im Laden per Point of Sale, über Social Media oder Marktplätze wie eBay. Und das alles inklusive zuverlässigem 24/7 Support rund um die Uhr. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level. Auf shopify.de. Gemacht für Deutschland. Powered by Shopify.
Ja, ihr hört es ja noch. Ich bin immer noch angeschlagen. Das nervt ein bisschen. Wir haben uns ja durch den hohen Ereignis-Level letzte Woche da in Köln durch unser Live-Event gearbeitet, was ein Riesenspaß war, ehrlich gesagt. Nur da konnte ich ja schon auch nicht mitlaufen, leider. Was natürlich ein Jammer war, wenn du schon mal in meiner Hut laufen gehst. Dass du dann gleich noch zweimal laufen warst, ist natürlich schon echt eine kleine Unverschämtheit. Plus, dass du auch noch das schlechte Wetter mitgebracht hast. Und was soll ich dir sagen? Es ist natürlich heute, Also der perfekte azurblaue Himmel über Köln, wie immer.
Wirklich, Wetter war ja mal wieder, kommst da aus dem Zug und denkst dir, das ist nicht euer Ernst. Ey. Also das ist ja in Regensburg noch besser gewesen.
Ja, mein, das, da, du hast diese graue Decke mitgebracht.
Die
hast
zieht die mit mir gezogen. Mit.
Ja, das ist so wie Linus bei, der, genau. Bei den Peanuts. Ne?
Ja, ja.
Der immer diese Decke hinter sich herzieht und ne, die so leichten Staub aufwirbelt. Bei dir sind das die grauen Wolken, die hinter dir herziehen. Ja, insofern wirst du auch gleich mit unserem Gast solo sprechen, damit ich ein bisschen meine Stimme schonen konnte, nämlich heute Morgen schon, sehr früh. Vielen Dank dafür, ne, weil
ja, kein Thema.
Wenig sprechen hilft leider nur, um die Stimme besser zu machen. Weniger reden, mehr handeln.
Ne? Und für dich geht's los ab Freitag, ne?
Ja, das Event selber fängt ja für mich dann am Samstag an, aber ab morgen Vorbereitung und so weiter und so weiter. Also heute natürlich auch schon Vorbereitung, also die ganzen letzten Tage schon, aber das ist ja normal im Anlauf zu so einer Veranstaltung. Und dann würde ich sagen, switchen wir da mal rein, ne, in euer Gespräch. Es geht heute um das, wozu wir im Moment gar nicht in der Lage sind. Ne? Hochintensive Befassung mit Hyrox. Ja? Und da hast du jemanden, der tatsächlich Probleme hatte, nach Hause zu kommen, weil so viel Schnee gefallen ist in Hessen, ja, und mit ein bisschen Jetlag auch noch unterwegs ist. Jana, ja, Jana, vielen Dank. Und vielen Dank, dass du es alleine mit Philipp ausgehalten und geschafft hast. Aber das ist, glaube ich, ein sehr lohnendes und sehr launiges Gespräch geworden zwischen euch beiden.
Ja, total. Also Jana Lebenstedt ist Hyrox-Athletin, gehört so in die sogenannte Elite 15-Klasse, also den 15 besten Athletinnen der Welt, war jetzt auch in Phoenix beim großen Wettkampf, von dem sie eben gestern Abend, Dienstag, wir zeichnen dann Mittwochmorgen auf, erst zurückgekommen ist. Und ja, ganz spannend. Also Hyrox ist ja nach wie vor ein Sporttrend, eine Sportbewegung, die ja irgendwie nicht mehr wegzudenken ist und von Jahr zu Jahr auch immer sich immer größere Beliebtheit erfreut. Und das Spannende ist, dass Jana als komplette Quereinsteigerin, wie es den meisten dann so geht, zu dieser Sportart kam, aber in sehr, sehr kurzer Zeit eben da schon in die Weltspitze vorgestoßen ist, inzwischen auch sozusagen Adidas-Kollegin ist. Und ja, das ist ein ganz cooles Gespräch geworden, das könnt ihr euch schon sehr drauf freuen. Und ich würde sagen, holen wir sie mal dazu. Herzlich willkommen, Jana. Ja, und da ist ja auch schon unser Gast in der Woche, Jana Lebenstedt. Erstmal herzlich willkommen zu einer vergleichsweise frühen Morgenzeit, zumindest für uns Podcaster. Für dich ist es aber wahrscheinlich von der inneren Uhr, jetzt muss ich kurz überlegen, was ist es bei dir? Bei dir ist es sogar eigentlich mitten in der Nacht, weil du bist erst gestern wieder aus den USA zurückgekommen, oder?
Genau, ja, also bei mir ist gerade eigentlich 12 Uhr nachts, also eigentlich wäre ich am Schlafen, aber gerade bin ich fit noch, ja. Also mir geht's im Moment noch gut. Aber ich glaube, heute Mittag wird der Jetlag wieder auf jeden Fall spürbar sein, ja.
Wird da vielleicht ein kleines Tief kommen. Für diejenigen zu Hause zur Erklärung, wir haben dich natürlich vorher schon ein bisschen vorgestellt. Und was du machst inzwischen und USA, du hast an zwei Rennen an einem Wochenende teilgenommen, zwei unterschiedliche Formate, glaube ich. Es war aber ein Rennen. Helf uns mal kurz, wo war das und an welchen Rennformaten hast du denn da teilgenommen?
Genau, also ich war in den USA für Hyrox Rennen und das erste war freitags das Elite Double mit meiner Partnerin abends und im Elitefeld starten immer die, ja, sag jetzt, weltbesten 15 sind das, die sich qualifiziert haben und samstags war ein Solo in der Pro-Kategorie, ich sag jetzt mal, das Normale, wo jeder dran teilnehmen darf, genau, ja.
Das ist spannend. Und Ergebnisse, wie, also ich glaube, ich habe es auf Instagram ein bisschen verfolgt, beim Double habt ihr eine Zeitstrafe, glaube ich, irgendwo bekommen.
Ja, genau.
Das wirft einen natürlich massiv zurück, ne? Ich meine, so 30 Sekunden können ja, das ist ja schon eng in der Weltspitze sozusagen. 30 Sekunden macht ja dann doch gleich viel aus, glaube ich.
Ja, genau. Also wir waren zufrieden mit unserem Rennen, das auf jeden Fall. Es hat auch Spaß gemacht. Und das Problem, genau, die Zeitstrafe kann immer passieren. Gerade jetzt, wenn das Niveau höher wird, gucken die Judges immer mehr drauf, wie man die Übung ausführt. Man macht es ja im besten Willen, aber passiert dann irgendwie dann doch. Und ja, dann standen wir da, waren eigentlich fertig mit der letzten Übung. Danach kommt ja nur noch der Zieleinlauf. Ja, Und dann musst du da deine Strafe abstehen und man merkt halt nur noch, wie noch drei andere Paare an einem vorbeilaufen.
Du musst da stehen bleiben, wirklich, und du siehst ja dann, wie die anderen an dir vorbeilaufen, ja. Du darfst sie aber nicht.
Boah, das genau, ist richtig
bitter. Ich dachte, vielleicht wird einfach nachher 30 Sekunden aufgeschlagen. Es ändert zwar am Ergebnis nichts, aber ist ja irgendwie gefühlt vielleicht nicht ganz so bitter, wie wenn du dann siehst, wie die anderen an dir da vorbeilaufen dürfen.
Nee, leider ist es, also die letzte Übung sind ja die 100 Wallballs.
Ja.
Und dann gibt's ja nur noch den Sprint ins Ziel.
Ja.
Ja, ja, und dann kommt da so eine Uhr über einem und dann siehst du die Sekunden ablaufen und neben dir, du stehst sofort neben deinen Konkurrenten oder Mitstreitern und die siehst halt, wie die ihre Wallballs immer weniger werden und dann, ja, sind sie an uns vorbeigelaufen, ja.
Krass, okay.
Ja.
Das war am Freitag und dein Einzelrennen war dann am Samstag. Ist es so üblich, dass das relativ Schlag auf Schlag dann geht oder wie steckt man so ein Rennen weg? Ist das so, merkst du am nächsten Tag gar nichts mehr oder merkt man schon, dass man da was gemacht hat?
Also normalerweise sind zwei Rennen jetzt auch nicht an einem Wochenende normal, muss man einfach sagen. Also die Elite-Frauen, die jetzt Elite-Einzel gelaufen sind, machen meistens noch ein Double, oft, sage ich jetzt mal. Aber auch diese Elite-Rennen sind ja, ich sag jetzt mal, nur viermal im Jahr. In der Regel sollte man eigentlich nur eins am Wochenende machen, weil der Körper... Also ist es so ein Rennen, wir laufen ja 60 Minuten schon auf Anschlag. Und da der Körper steckt irgendwie weg. Ich sag mal so, ist es cooler oder besser, am nächsten Tag sofort ein Rennen zu machen, statt eins dazwischen. Weil, also ein Tag dazwischen Pause, irgendwie hat der Körper mehr Zeit, Muskelkater aufzubauen. Und ja, deswegen, ich weiß, du kennst es ja bestimmt, aber dieses sofort danach ist noch okay, irgendwie ist der Körper noch gar nicht so in der Regenerationsphase drin. Aber wir hatten jetzt das Rennen, war freitags abends um 7:30 und unser Rennen am nächsten Tag war um 2:30 wieder mittags. Also es waren dann keine 24 Stunden dazwischen. Ich habe schon auf jeden Fall in den Beinen gemerkt, ist bei mir bei dem Pro-Einzel war eher der Kopf das Problem. Ich habe mich verlaufen, ich war mit dem Kopf einfach nicht dabei. Sonst körperlich ging es mir eigentlich jetzt auch heute wieder ganz gut alles. Gestern war auch, konnte man sofort trainieren. Aber ich würde keinem empfehlen, immer zwei Rennen am Wochenende zu machen.
Wir haben so einen Claim, der sich jetzt über 300, wir sind jetzt in der 307. Folge, der sich so ein bisschen etabliert hat, den unsere Zuhörerschaft auch inzwischen ziemlich feiert. Wir sagen auch immer, wenn wir irgendwelche Dinge erzählen, die irgendwelche Top-Leute, so wie du, in ihrer Trainingspraxis oder Wettkampfpraxis machen oder bei mir früher irgendwas in, keine Ahnung, irgendwelche verrückten Workouts, dann sagen wir auch immer, don't do this at home, also bitte nicht nachmachen, das ist jetzt eher spezieller Umstand so. Wir hatten schon mal eine Folge, die ist aber auch schon ein bisschen länger her, wo wir auch jemanden zu Gast hatten und über Hyrox gesprochen haben. Ich denke, wir haben aber bestimmt auch neue Zuhörerinnen und Zuhörer dabei, die vielleicht, also wir haben bestimmt auch Leute dabei, die das selber auch machen, aber bestimmt auch viele, die da vielleicht gar nicht so konkret wissen, was das eigentlich ist. Das ist natürlich jetzt so ein, ich sag mal, Sport- oder Fitness-Trend der letzten Jahre, der eigentlich ja nicht mehr wegzudenken ist. Also das hat ja damals begonnen, Moritz Fürste, mit dem ich ja auch in Rio damals war, bei den Olympischen Spielen, als die Hockeyspieler damals Gold gewonnen haben. Der war ja einer der Initiatoren und Gründer und das hätte man, glaube ich, damals auch nicht gedacht, dass sich das so schnell in so ein globales Phänomen entwickelt. Zumindest ich war jetzt auch nicht der das so irgendwie antizipiert hat, dass das mal so krass und so groß wird. Aber das ist ja wirklich beeindruckend, wie schnell das ging. Ich glaube, da wurde auch einfach, ich glaube, da hatte man ein gutes Gespür für Zeitgeist und was sportliche Vielfalt oder auch, ich meine, aus gesundheitlichen Aspekten, ja, bei Profisport ist immer so, ist Gesundheitssport jetzt nicht immer nur im Vordergrund, sage ich jetzt mal, aber grundsätzlich dieser Trainingsanspruch Hybrid Athlete, also sprich nicht jetzt sich auf eine Säule, Ausdauer oder Kraft nur zu fokussieren, was ja sonst in der Vergangenheit gängig ist. Ne? Entweder bist du irgendwie gefühlt, du bist Läufer oder du bist Triathlet oder du bist Kraftsportler gewesen. So. Und das so ein bisschen aufzugreifen und zu sagen, hey, eigentlich ist es doch besser, man trainiert irgendwie komplex und beides tut ja irgendwie, ist ja für die Gesundheit echt gut, wenn man beides irgendwie verfolgt. Das hat, glaube ich, sehr viele Menschen fasziniert und wahrscheinlich auch begeistert, weil es einfach auch abwechslungsreicheres Training ist, ne? Als wenn du jetzt immer nur eine Sache machst. Ich gehe jetzt viermal ins Gym und mache halt nur Kraft oder ich laufe halt jeden Tag. Deswegen, für mich ist es so einer der Aspekte, glaube ich, warum das sich so schnell entwickelt hat. Und dann ist es ja trotzdem auch gelungen, für die ambitionierten Leute wie dich relativ schnell so eine Art Weltcup zu kreieren und eine Messbarkeit und Punkte und Finale, das ist ja auch cool, wenn man das dann für die ambitionierten Leute schafft, aber auch für die Fans, die das verfolgen wollen. Wie bist du zu HYROX gekommen, beziehungsweise vielleicht davor noch, was ist denn dein sportlicher Background? Also hast du davor eh schon irgendwie, warst du viel laufen, viel Kraft machen? Und wann hast du das erste Mal so von HYROX gehört oder fandst du es für dich interessant?
Ja, also erstmal kann ich dir auch zustimmen, dass es, glaube ich, viele fasziniert, dass man läuft und Kraft macht. Und ich glaube, der Zeitgeist war genau richtig in dem Moment von Moritz, da irgendwie dieses Fitness-Race zu etablieren, auf jeden Fall. Nee, ich glaube, viele haben halt einfach irgendwie nicht an dieses Format, vielleicht ein neues Format geglaubt. Hat sich aber jetzt, wie du sagst, auch etabliert. Und wie ich da dran kam, eigentlich, also ich habe jetzt keinen besonderen Background, muss ich sagen, weil ich habe früher, habe geturnt als Kind, ich glaube, vielleicht viele Mädels oder wie auch immer. Dann habe ich irgendwann angefangen, Handball zu spielen und Tennis. Habe das auch, Handball und Tennis einfach als Hobby. Also mir ging es eher um den Teamsport. Also ich komme, ich muss sagen, ich bin eigentlich auch der Teamsport-Mensch. Einfach. Also ich finde es einfach immer schöner, irgendwie mit einem Team auf einem Feld zu stehen. Und da habe ich es auch jahrelang, bis vor einem Jahr auch noch Handball gespielt. Und es war also irgendwie, ich vermisse es, bin auch ehrlich, vermisse es jetzt auch ein bisschen, also dieses als Team irgendwo aufzulaufen oder auch als Team zu gewinnen. Und bin nebenbei aber natürlich immer mal joggen gegangen. Also ins Gym war ich jetzt nie so. Also ich war jetzt kein Kraftsportlerin. Und dann habe ich vor 2,5 Jahren, ich kam halt beim Laufen nicht mehr bei. Also man hat ja eigene Ambitionen. Ich war jetzt in keinem Verein. Aber irgendwie dachte man ja, ach, da mal ein bisschen schneller, hier ein bisschen schneller werden. Und dann habe ich halt HYROX entdeckt, weil ich keine Fortschritte mehr gesehen habe. Und CrossFit war mir einfach, wenn man nie Kraftsport macht, ist CrossFit so, nee, auf gar keinen Fall. Das schaffe ich nicht. Ja, und dann habe ich HYROX, ich glaube, hier in Fulda einen Monat mal mittrainiert. Und dann sind wir nach Leipzig zum ersten Mal einfach mal mitgefahren. Und da habe ich dann Mixed Double gemacht. Und ich dachte mir, entweder macht Spaß oder nicht. Und dann habe ich erstmal ein Jahr auch nur Doubles gemacht und dann vor anderthalb ungefähr Jahren das erste allein Pro-Race quasi.
Und dann direkt aber Pro-Einzel quasi, weil das muss man ja auch erklären. Es gibt ja quasi da ja auch unterschiedliche Formate. Also es gibt Doppel, es gibt Mixed-Double, es gibt Einzel. Dann kannst du aber auch entscheiden, quasi in dieser, wie sagt man, in der normalen Amateurkategorie. Pro bedeutet, dass man halt schwerere Gewichte, glaube ich.
Genau, also normal, wie du, also ich sag auch immer normal, das heißt, glaube ich, auch. Also ja, also das Normale. Und das Pro ist dann quasi die Gewichte vom Mixed-Double. Und ich glaube, deswegen habe ich sofort das Pro gemacht, weil ich die Gewichte halt gewöhnt war vom Mixed-Double. Ich glaube, es war dann irgendwie gar nicht so in meinem Kopf, dass ich dann die anderen Gewichte mache. Ja.
Okay.
Genau. Ja, und jetzt,
wie war das dann das erste Mal Einzel? Das ist ja dann schon was anderes, weil ich beim, also ich weiß ja nicht, wie ihr das Mixed Double gemacht habt, aber im Zweifelsfall beim Mixed Double, jetzt gehe ich mal davon aus, dein Double-Partner ist ja dann als Mann vielleicht ja auch
in der Regel.
Kannst ja schon, man könnte ja schon viel kompensieren sozusagen, dass du ja dann da ein bisschen, man hat ja dann die Möglichkeit, so ein bisschen durchzuschnaufen. Jetzt, wenn du das alleine machst, das ist ja, das kannst du ja wahrscheinlich gar nicht mit einem Doppel vergleichen. Das ist ja eine ganz andere Form von Belastung, ne? Weil du bist ja konstant logischerweise dann selber im am Machen. Ne? Also für diejenigen zu Hause, vielleicht auch nochmal kurz von dir erklärt. Ich glaube, die meisten werden es wahrscheinlich wissen, aber wie sieht ein HYROX-Format aus? Das ist ja diese Mischung aus Laufen, immer im Wechsel mit 8 Kraftübungen.
Genau.
Also es geht los mit Laufen, Start, ne? Start, dann ist 1 Kilometer Laufen circa.
Genau, es ist immer ein Kilometer laut HYROX.
Ich wollte gerade sagen, bei manchen Splits denkt man sich so,
lässt sich vielleicht müssen wir das im Stadion
nochmal machen.
will ich jetzt auch gar nicht so tief eingehen, aber ich glaube, jeder, der jetzt HYROX macht oder Bescheid weiß, es sollte ein Kilometer sein, plus minus.
Es ist immer plus minus, sagen wir so, genau.
Genau, sieht man dann an den Zeiten, was mal rauskommt, aber genau, plus minus und dann haben wir den Kilometer-Ski. dann, gut, das Laufen dazwischen wieder, dann haben
wir Ski-Ergometer für euch zu Hause, das kennt ihr, falls ihr auch mal in den Gym geht. Das ist dieses Ding, wo man so zwei Zugseile praktisch mäßig in der Hand hat und so nach unten ziehen muss.
Genau.
Wie ein Stockschub beim Langlaufen sozusagen.
Genau, und man vergleicht irgendwie immer mit Langlauf dann so ein bisschen. Das ist ein Kilometer, dann haben wir Sled Push, also Schlitten drücken. Das sind dann die 50 Meter, dann hatten wir Schlitten.
Wie viel Kilo?
Im Pro haben wir 152. Okay. Genau. Also die Männer haben dann natürlich im Pro-Bereich 202, glaube ich. Ja. Wow. Genau. Dann Schlitten ziehen haben wir 100 Kilo im Pro-Bereich. Dann kommen die 80 Meter Burpees. Genau, also Burpee Pro Jump. Ich glaube, Burpees kennen die meisten auf jeden Fall. Also dann Pro Jump mit dem nach vorne springen. Dann haben wir 1 Kilometer Rudern. Ist eigentlich immer die Station, wo man ja so ein bisschen durchschnaufen kann auf jeden Fall. Dann haben wir 200 Meter Farmers Carry, also die Kettlebell tragen.
Wie schwer sind die?
24 pro Seite bei Pro, genau. Die Männer haben 32, genau, ja. Das schon, also dieser Unterschied mehr, also ist sehr erheblich, muss ich sagen.
Klingt auf jeden Fall krass, ja.
Dann haben wir 100 Meter mit Sandsack Lunches, da haben wir 20 Kilo Säcke.
Wie eine klassische olympische Langhantel quasi für Männer, oder?
Ja,
20 Kilo nochmal was im Gym.
Stimmt, da bin ich jetzt raus. Ja, und die Männer haben 30 sogar, genau.
Okay.
Ja. Und dann haben wir den Endgegner von vielen, sag ich immer, die 100 Wallballs. Bei den Frauen sitzt mit 6 Kilo im Pro-Bereich und bei den Männern mit 9.
Und sind das nicht auch unterschiedliche Höhen, wie hoch man den?
Genau.
Also das sind ja so, wie so Platten, müssen sich die Leute zu Hause vorstellen, wo ihr ja quasi den Ball da ranwerfen müsst. Mhm. Und wichtig ist, glaube ich, dass man in der technischen Ausführung unter 90 oder mindestens 90 Grad in die Hocke geht oder so.
Genau, also diese also wir haben ja bei jedem Übung gibt es bestimmte Regeln, die man auf jeden Fall einhalten sollte. Und wenn nicht, wie wir auch bemerkt haben, gibt es ja dann die Zeitstrafen. Ich sag immer, bei einem normalen Race sind die Judges noch, dann ja tippen die dich mal zweimal, dreimal an und sagen, bei den Burpees, komm, also pass auf, dein Fuß oder so. Im Elite-Rennen ist ja dann, gibt's die erste gelbe Karte und dann auch gibt's rote Karte und dann kommt die sofort die Zeitstrafe drauf. Aber ich muss sagen, wenn man auf einem bestimmten Niveau ist, gehört's ja auch dann irgendwie auch dazu einfach, dass da bestimmte Regeln gibt. Und so ist dann nach den 100 Wallballs ist das Beste, dass du eigentlich sofort ins Ziel laufen kannst und ja.
Und zum Glück nicht mehr so weit ist.
Ich wollte gerade sagen, das sind wirklich dann nur noch, keine Ahnung, 20 Meter oder sowas, ja.
Was würdest denn du sagen, weil ich habe da natürlich auch, wir hatten immer mal wieder mit, oder haben immer mal wieder mit ESN zu tun, auch im Podcast hier letztes Jahr viel Werbung bei uns gemacht, und die haben wir mal, also überhaupt, glaube ich, so mit denen in Kontakt kamen wir, glaube ich, auf der FIBO vor 2 Jahren oder so. Da hatten wir einen eigentlich anderen Termin und haben aber, weil bei der FIBO auch immer Hyrox ist, 2 Tage lang.
Ja.
Und den zweiten Tag quasi wir nichts mehr zu tun hatten, haben wir gesagt, naja, wir bleiben jetzt trotzdem da und gucken uns erstmal auf der Messe ein bisschen um. Aber weil wir das auch noch nie in live gesehen haben, dachten wir, komm, schauen wir uns einfach mal an. Und Felix und ich sind dann da runter und wir waren viel länger, als wir eigentlich dachten. Wir dachten, wir gucken da kurz hin und wir fanden es total faszinierend und irgendwie eine coole Stimmung und haben uns dann die verschiedenen Stationen angeschaut und es sah schon alles ziemlich cool aus. Und danach waren wir eben noch bei ESN, um ein paar Sachen zu besprechen und die hatten dann auch gesagt, ey, das musst du unbedingt machen, die ganzen Triathleten und Ex-Läufer, denen fällt das total leicht. Und ich dachte mir so, I doubt it, weil ich meine, so, was hast du gesagt, 200 Kilo Sled Push, so ist ja schon, das ist ja weit weg von allem, was du als Läufer machst. Mhm. Und die hatten damals so ein bisschen gesagt, das Laufen tendenziell, also wenn man gut laufen kann, das schon auf jeden Fall ein Vorteil ist, weil...
So ihr Lieben, was sind die 5 wichtigsten Dinge in eurem Leben? Jetzt nicht voreilig antworten, denn ihr geht wahrscheinlich gerade mal so durch, Familie, Partner, Gesundheit, klar. Aber da kommt natürlich schon das Allerwichtigste für euer geschäftliches oder gesellschaftliches Leben, euer Mobilfunkvertrag. Mich schaut gerade der Simon mit seinem bisschen frechen Gesicht an und sagt, hey, ich habe hier mal eine ganz coole Idee, einen ganz coolen Deal für dich. Simon ist nämlich der Waschbär von SimOn Mobile, der hat nämlich für euch den Winter Wonder Deal.
Ja, das ist ein flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Also ihr könnt euch 60 GB ab nur 9,99 Euro im Monat sichern oder sogar 200 GB ab nur 24,99 Euro monatlich nur auf simonmobile.de. Ihr seid weiterhin maximal flexibel und könnt monatlich kündigen. Außerdem Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat, die ist auch dabei. Ganz neu könnt ihr das jetzt auch mit PayPal bezahlen und ein kleines Goodie on top. Über unseren Link simon.link/bestzeit bekommt ihr mit dem Code bestzeit5 für die ersten 6 Monate nochmal monatlich 5 GB kostenfrei on top. Das Ganze gilt bis zum 2.3., also simon.link/bestzeit und mit bestzeit5 bekommt ihr nochmal 5 GB gratis.
Irgendwie von der Gewichtung, irgendwie von der zeitlichen Dauer ist irgendwie laufen eher 60% zu den Übungen. Kannst du das bestätigen oder ist das Quatsch?
Ich kann es auf jeden Fall bestätigen. Also wir haben ja auch wir haben viele Triathleten im oberen Bereich. Ja. Und ich glaube, also ich komme ja eigentlich nur rein, also gut, Handball, aber ich weiß kein Niveau, wo ich so viel Krafttraining gemacht habe. Und ich habe, also vom Laufen, gerade beim ersten Pro-Race, habe ich auch gemerkt, dass das Laufen an sich nicht das große Problem war, sondern eher die Stationen auf jeden Fall. Dann musst du natürlich bedenken, klar, du musst nach einem, wenn du deine 200 Kilo, 150 Kilo Schlitten drückst, musst du ja auch wieder laufen. Also ja, das ist, glaube ich, dieses Problem. Aber trotzdem fällt es den Läufern, glaube ich, einfacher, im Laufen einfach dann wieder Gas zu geben. Statt, ich sage immer ganz gern, wenn dann, also wirklich gar nichts gegen Crossfitter, aber wenn die dann anfangen mit HYROX, was ja auch total cool ist, und den Schlitten, die können den ja, oh Gott, wie schnell, also die, für die ist ja die 200 Kilo dann gefühlt gar nichts.
Easy.
Ja, so aufwärmen. Aber danach ist bei denen natürlich Laktat, die haben auch ganz andere Pausen in diesen Crossfit-Wettkämpfen, haben die ja dann eine halbe Stunde Pause. Und da fällt ihnen das Laufen natürlich super schwer. Und ich glaube deswegen, wenn du quasi als Läufer auch anfangen würdest, musst du natürlich, das habe ich auch bemerkt, ich habe, glaube ich, ein Jahr immer mal wieder einfach ich habe kein richtiges Krafttraining gemacht während dem HYROX. Ich habe dann einfach im ersten Jahr so, ach ja, du machst ja deine HYROX-Übungen, dann baust du ja eh Kraft auf. Bis ich dann gemerkt habe, naja, so ganz stimmt tut's dann auch nicht. Also man muss dann schon Krafttraining machen und das merke ich bis heute noch, dass da einfach die Defizite da sind. Weil ich kann schnell laufen, kann gut laufen, aber dass deine Muskulatur auch damit umgehen kann, nach einem Schlitten oder Burpees wieder ins Laufen zu kommen, musst du einfach üben. Aber ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel HYROX anfangen würdest, wird es dir auch deutlich einfacher einfacher fallen, wie jemand, der jetzt aus dem reinen Krafttraining kommt. Also da kann ich zustimmen.
Das ist spannend, ja. Weil, wie du sagst, ich glaube auch diese Übungen, also Wallball ist gut, da muss man nicht mehr viel laufen danach, aber könnte mir jetzt auch vorstellen mit den Ausfallschritten. Das ist ja schon auch eine krasse Belastung logischerweise für Oberschenkel, für Gesäß etc., dass das sich natürlich nicht so geil anfühlt, unmittelbar danach wieder laufen zu müssen. Aber ich glaube so generell, wenn man natürlich ein sehr gutes Ausdauerniveau hat, eine sehr gute aerob-anaerobe Schwelle, dann fällt es einem leichter, das halt wegzupuffern sozusagen und trotzdem im Durchschnitt betrachtet relativ hohes Tempo zu laufen, nicht gemessen an deinem Max, weil du natürlich auch angenockt bist sozusagen von der Vorübung, aber halt das, glaube ich, einfach besser, wahrscheinlich ein bisschen besser wegpuffern kannst als jemand, der halt nicht so ein Ausdauerniveau womöglich mitbringt. Wir waren davor ja bei dem Punkt, dass du gesagt hast, okay, dann hast du dich ein Jahr nach einem Jahr mit Double-Wettkämpfen an deinen ersten Einzelwettkampf rangetraut. Wie hast du den so in Erinnerung? War der direkt voll erfolgreich, also hast dich selber überrascht und danach gesagt, jo, jetzt ist ganz klar, für mich steht fest, ich will da irgendwie voll in diese Leistungssportgeschichte weiter einsteigen und das weiter professionalisieren?
Das war in Maastricht, also an den kann ich mich echt noch ganz gut erinnern, also es ist auch ein sehr schöner Wettkampf gewesen, es war immer noch kleiner vor anderthalb, also da waren jetzt auch nicht so viele Zuschauer, ich glaube es war ja eine 1:06 bin ich gelaufen, ist heute.
Also 1:06 für das volle Set an, okay.
Genau, also was da damals schon echt flott war, die Zeiten springen ja heutzutage sehr schnell in die Höhen. Deswegen.
Ich habe gar kein Gefühl, muss ich gestehen. Also okay. Was ist denn in der heutigen Welt bei Männern und Frauen gut? Ich habe keinen Plan. Ich habe wirklich kein Feeling. Und ich wahrscheinlich viele zu Hause auch nicht. Also
jetzt die in Phoenix ist wieder ein Weltrekord bei den Frauen im Elite gefallen. Okay. Die Joanna mit einer 56. Minuten. Genau. Wow. Und aber das ist, also unter einer Stunde ist so der Traum von vielen in der Elite auch. Also das haben, glaube ich, mittlerweile nur 4 Frauen geschafft, soweit ich weiß. Mhm. Das ist so eine Hürde, die echt groß ist. Aber ich sag immer, mittlerweile eine 1,02, 1,03, was vor 1,5, 2 Jahren wirklich wow war, ist jetzt schon, musst du laufen. Also um vorne mitzuspielen, musst du das auf jeden Fall laufen, eine Stunde, zwei. Und bei den Männern ist es 53 irgendwas der Weltrekord, also 53 Minuten. Also da brauchst du, wenn du jetzt in der Elite mitspielen willst, hört sich, also es ist super schnell, aber so eine 57er Zeit, ja, brauchst schon ein bisschen höhere Zeit, bessere Zeiten, ja, genau.
Krass, okay.
Ja, aber damals war die 1:06, war super happy. Also das war jetzt wirklich trotzdem eine gute Zeit. Und ja, man hat dann schon so ein bisschen gemerkt, dass man Potenzial hat oder da ist. Und aber meine...
Wie viele warst du damals bei dem Wettkampf? Also bei deinem ersten Einzelwettkampf, wie viele warst du da direkt?
Ich glaube, dritte war das.
Okay, krass.
Ja, direkt genau. Auf dem Podium. Also es war schon wirklich, also ich war auch super happy. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt, also ich kannte weder irgendwas von dem Elite oder... Also es war in dem Zeitpunkt nie mein Ziel, da jetzt so einzusteigen, wie ich gerade bin. Und dann bin ich in Köln 2024, sollte ich nämlich eigentlich ein Mixed-Double laufen. Und da war dieses, es gibt immer so ein Rennen, das heißt Last-Qualify-Rennen. Also es gab es vor, das ist jetzt auch wieder anders, aber 2024 noch. Da konnte man sich als Normalo, sag ich jetzt mal. Da konnte jeder mitmachen in dem Pro-Rennen. Und da gab es noch 3 Spots für die Weltmeisterschaft in der Elite. Okay. Und da war ich eigentlich im Mixed Double angemeldet. Es war in Köln auf der FIBO 2024 nämlich.
Mhm. Ey, da hätten wir es ja sehen können.
Ich wollte gerade sagen, nämlich, dann war das...
Ich wollte gerade sagen, ich war 2024 ja da.
da war das, konnten die besten 3 sich bei Männern und Frauen die Spots für die Elite halt in der Weltmeisterschaft noch sichern. Und dann war das damals so, dass ein Partner gesagt hat, ja, dann mach doch jetzt Einzel mit. Und dann meine Mama wäre dann für mich eingesprungen im Mixed. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht. Also ich sehe mich da jetzt nicht so, muss ich sagen, als zweites Pro-Rennen vorne mitzulaufen. Ich habe da halt auch immer ja mit so Selbstzweifeln dachte, oh nee, also mit so, man kennt ja dann schon ein paar Namen und wenn ich dann mit denen da an der Startlinie stehe. Ja, und dann habe ich es halt tatsächlich trotzdem gemacht und da fing das halt an, weil ich mir da wurde ich Zweite und habe mir ja den Spot halt in der Elite dann für Nizza gesichert. Wow. Ja, und dann fing das Ganze an, wo man jetzt steht. Ja, es war so ein ungewolltes, jetzt ist man natürlich dankbar, aber...
So reingerutscht quasi.
Sagen wir so, ja, genau. Ja,
also
ja.
Nicht geschenkt, aber so quasi, du hast doch natürlich ja irgendwie gar keine so eine Expectation gehabt, wo kannst du da jetzt abschneiden und hast dich dann da irgendwie erstmal drauf eingelassen auf den Wettkampf und überraschenderweise dann direkt auch genau da dann irgendwie auf dem Podium und Quali für Weltmeisterschaften, was man sich vielleicht im Vorfeld gar nicht so hat vorstellen können. Mhm. Jetzt haben wir ja, was du hast gesagt, Anfang 2024 war ja FIBO, das war genau ja im Mai, April hätte ich jetzt gesagt, wahrscheinlich rum um den Dreh. Jetzt sind wir ja circa 1,5 Jahre weiter. Mhm. Zu der Zeit, wie hast du da trainiert dafür? Also einfach auch, um ein Feeling zu bekommen. Wir haben hier natürlich in der Vergangenheit oft schwerpunktmäßig natürlich Läuferinnen und Läufer, aber auch Triathleten. Wie oft hast du da schon trainiert, um so ein Niveau zu haben? Hast du da schon jeden Tag trainiert oder? Man muss vielleicht auch dazu sagen, ja, du hast einen ernsthaften Job noch. So. Also, du ist jetzt kurz mal Disclaimer für euch, das ist jetzt nicht, dass Jana schon das sozusagen Fulltime-mäßig macht, sondern du musst ja trotzdem deinen Tag dir ziemlich einteilen.
Genau, also ich habe damals wie heute den 40-Stunden-Job gehabt oder habe ihn. Aber damals ich, wie gesagt, habe auch Handball ja noch gespielt.
Stimmt.
Das war, du hattest zweimal die Woche Handballtraining. Ich bin viel laufen gegangen und hatte halt hier das Studio in Fulda gefunden, die auch Hyrox anbieten. Mhm. Und bin dann einmal die Woche in das Hyrox-Training. Bin laufen gegangen für mich, also einfach, wie ich Lust hatte und hatte Handballtraining. Also es war jetzt gar nicht so, natürlich ambitioniert, also ich war immer schon, also dass man Sport gemacht hat und kam jetzt auch nicht wirklich oft vor, dass man dann zwei Wochen gar keinen Sport gemacht hat. Aber es war trotzdem auf einem anderen Niveau wie heute. Es war trotzdem noch das Hobby-Sportler-Dasein auf einem sehr guten Niveau. Aber es gibt ja viele, sag ich jetzt mal, die auch sechsmal die Woche ins Gym gehen, um einfach, weil das denen gut, also Spaß macht oder gut tut. Und so war das Niveau eigentlich schon einfach einmal am Tag trainieren, Handball mit den Mädels, also zu trainieren. Das war einfach so, ja, ohne Trainingsplan, ohne Trainer. Das heißt, ich hatte alles dann erst nach der Weltmeisterschaft in Nizza ein bisschen rausentwickelt, dass es sinnvoll ist, nach einem Trainingsplan zu trainieren. Vielleicht auch jemand, der trotzdem mehr Ahnung hat da im Hyrox-Game. Ich glaube, das macht dann doch der große Unterschied am Ende aus. Ja.
Dann 2024, wie hast du da, was war dein Ergebnis bei der WM?
Ja, also die WM ist in meinem Kopf, also ich hatte 4 Wochen vor WM, ist mein Finger tatsächlich dreifach gebrochen gewesen.
Wie hast du das denn geschafft?
Ja, ich habe ja einen Hund, der ist wiegt ja, 33. Ja, also Ui. Labrador Goldi, ja. Mischling. Und wir waren Gassi. Ja, und ich habe einen anderen Hund hinterm Zaun nicht so wahrgenommen. Also unser Hund aber schon. Und dann, ich hatte die Leine ganz unglücklich irgendwie über, ja, durch meinen, ich weiß gar nicht, um meine Hand, Finger. Ich kann es gar nicht, es ging so schnell, also ich kann es gar nicht genau wiedergeben. Und dann wollte oder ist quasi unser Hund Richtung des anderen Hund, aber mein Finger ist, war dann doch
in die andere Richtung. Ich habe jetzt Bilder im Kopf, das ist nicht gut auf jeden Fall.
Das hat auch, ich glaube, ich weiß nicht, also es kennen vielleicht viele, in dem Moment war es so, okay, da hat es jetzt gerade irgendwie wehgetan, aber ich bin dann auch noch normal nach Hause, habe angefangen zu arbeiten, also als ob, dachte, okay, ich dachte, man kennt es auch, oder ich kenne es vom Handball, ach, man knickt mal um, läufst du bei, oder du hast jetzt ja auch den kleinen.
Ich habe am Wochenende auch festgestellt, es kann auch ein paar Stunden später richtig scheiße erst werden.
Genau, also man denkt so, ach ja, komm,
hast passt schon.
Irgendwas wird ein bisschen dick, passt. Aber es wurde richtig dick und es hat richtig weh getan. Und ja, dann bin ich halt in die Notaufnahme und habe auch die ganzen Röntgenaufnahmen noch. Also der war dann halt dreifach im Knochen gebrochen und es war sofort klar, dass der operiert werden muss. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, es geht, also ich muss in 4 Wochen nach Nizza, geht eigentlich nicht. Und die haben gesagt, also ich hätte, der muss natürlich gemacht werden. Und habe dann auch lange mit einer Ärztin gesprochen, bis sie dann den Chefarzt geholt hat und das Problem erläutert hat. Und dann war eigentlich nur die Frage, ob ich den schön operiert haben will oder auf, dass er hält in Nizza. Und da bin ich dem Arzt auch sehr dankbar. Der hat den so gefriemelt, also da sind jetzt auch 4 Schrauben drin.
Die hast du immer noch drin?
Ja, genau, die habe ich immer noch drin. Und der sieht auch, wenn man genauer hinguckt, steht er auch ein bisschen schief und ist auch ein bisschen dick noch. Aber ich war mich damals dafür entschieden, dass ich gesagt habe, der soll halten, mit der Gefahr drauf, dass er halt ein bisschen schief bleibt, wie auch immer. Ja, und in Nizza hat er auch gehalten. Also ich hatte da noch so ein paar Tapes
aber
drum.
Aber 4 Wochen, 4 Wochen, Entschuldigung, also 4 Wochen, wie zum Teufel hast du denn zum Beispiel, ich überlege jetzt gerade, so als erstes kommt mir da in den Kopf Farmer's Carry. Also für euch zu Hause Farmer's Carry, das ist diese Übung, wir hatten es ja vorher schon erklärt, die 2 Kettlebells, 24 Kilo hast du gesagt, pro Seite, genau. Richtig?
Ja.
Also stell dich das mal vor, 24 Kilo links und rechts, die du greifen musst und dann so ein Parcours, was waren es, 80 Meter oder 100 Meter?
200
Meter.
Ja. Mhm. Wow, also krass. Tragen.
200 Meter gehen musst, oder könntest auch rennen wahrscheinlich, aber du,
also wenn du das kannst,
musst,
genau.
Ich wollte gerade sagen, wenn man das mit 48 Kilo kann, darfst du auch rennen, ja. Aber am Ende musst du es halt laufend bewegen sozusagen. Mhm. Das heißt, ich stelle mir das jetzt, aber wie geht das, wenn du dir, welcher Finger war es denn? Du musst ja das
24 Kilo Griffkraft genau. haben. Genau, also ich weiß
gar nicht, wie es ist. Wie geht das denn dann 4 Wochen so. Später?
Ja, also ich hab natürlich dann kaum trainiert, also mit dem Finger kaum trainiert natürlich. Mhm. Ich hatte also ein Physio, also vom, die auch bei der WM war, die wir kannten, ist Physio und der hat mir immer Tipps gegeben und hat mir tatsächlich auch vor der WM den Finger eingetaped. Also wir haben den an den Mittelfinger dran gemacht, dass der das Ganze abfedert. Genau, der war so dran gemacht, dass mein Ringfang ja kaum eigentlich
Last
ja,
abbekommen hat.
Genau, der war eigentlich, der war einfach nur so da. Ja, und dann, ich glaube, Adrenalin, eine Ibu, und dann, die Schmerzen waren auch eher danach, ist ja oft so, also, wenn man dann das Tape abmacht und sowas, aber es hat funktioniert, aber trotzdem, wenn du sagst, als du gefragt hast, wie die WM war, es lag aber nicht an meinem Finger. Also es war für mich eins der schwierigsten Rennen fast. Ich habe mich danach auch noch mit der Linda Meyer, die jetzt auch die deutsche Weltmeisterin wurde, letztes Jahr unterhalten, weil ich so enttäuscht war, wo sie mir gesagt hat, es liegt ein ganz anderer Druck auf einem, wenn du weißt, dass da so viele auf dich schauen, du läufst da alleine ein. Und bei mir war das Mindset, also dieser Druck, der auf mir lag, glaube ich, hat sich so auf meinen Körper reproduziert, dass ich keine Kraft hatte. Ich dachte jede Laufrunde, was mache ich hier? Also ich hatte halt, ich war gar nicht bei mir, sage ich jetzt mal. Und da hat halt auch Linda zum Beispiel zu mir gesagt, dass das bei ihren Ersten, sie ist auch total erfahren oder man wächst von Rennen zu Rennen. Und das ist, ja, man soll es nicht so zu Herzen nehmen. Natürlich, man trainiert da ewig drauf hin und dann ist man mit dem Resultat so gar nicht happy. Aber dass man das quasi auch einfach üben muss, gerade es ist ein anderes Feeling, wenn man ist schon aufgeregt bei einem normalen Rennen. Aber wenn du mit 14 super, super krassen Athleten, also gerade wenn man das vielleicht zum ersten Mal macht und dann kommen da mehr, von der ESN kennst du wahrscheinlich dann auch die Megan oder sowas, die dann da ja auch ganz anders aussehen wie du, wenn du noch nie so wirklich Krafttraining gemacht hast. Und ja, das schischt, ja. Ich glaube, das schischt dann einfach ein, deswegen die WM. Also Nizza schön, aber die WM im Einzel habe ich jetzt nicht so toll in Erinnerung.
Nicht, okay, aber, kannst nicht so genießen.
Ja, gehört, glaube ich, dazu irgendwie, ja.
Naja, also verstehe, also ich glaube, das geht, ist ja ganz normal, ob das jetzt in dem Fall ist ja schon voll das Extrembeispiel mit einer Weltmeisterschaft, aber ich glaube, grundlegend können es ja ganz viele nachvollziehen. Für andere ist es vielleicht das erste Mal im Leben, irgendwie bei einem großen Marathon am Start zu stehen. Oder generell bei einem ersten Marathon, wo du dann auch denkst, wow, krass, ja, ich habe mich da jetzt irgendwie schon irgendwie drauf vorbereitet, aber eigentlich weiß ich doch nicht so genau, was da heute auf mich und meinen Körper und auch auf mein Mental Game da irgendwie so zukommt, weil man es halt auch nicht weiß, man kann es halt nicht wissen, wie es dann ist, wenn man da nicht das vorher gemacht hat. Du hast die Wettkämpfe natürlich schon vorher gemacht, aber die Rahmenbedingungen waren erstens jetzt mal mit dem gesundheitlichen Aspekt, mit dem Finger ist nicht optimal und dann, wie du ja sagst, wenn dir dann klar wird, es ist eben eine Weltmeisterschaft und da sind halt dann schon ein paar Leute dabei, die das dann schon sehr viel länger machen und dementsprechend auch wirken und aussehen, ist das natürlich erstmal auch einschüchternd. Mhm. Und vieles ist dann, glaube ich, einfach eine Erfahrungssache, die sich da ja dann auch mit mehr Wettkämpfen auf so einem Niveau ja dann entwickelt. Also selbst wenn jetzt die WM ergebnistechnisch oder so von der Gesamterfahrung jetzt für dich vielleicht nicht 100% zufriedenstellend war, hat es sich für dich ja trotzdem ja nicht die Auswirkung gehabt, dass du sagst, naja, nee, das will ich so krass, will ich dann doch nicht weitermachen, sondern es ist ja genau das Gegenteil gewesen. Du hast ja offensichtlich für dich ja trotzdem beschlossen, dass du dich da weiter rein vertiefen möchtest, dass du hast ja gesagt, du hast davor noch nicht mal nach einem Trainingsplan trainiert, du hast noch Handball gespielt, du hast noch irgendwie Laufen irgendwie gemacht und so ein bisschen einmal so eine Hyrox-Class. Wie ging das nach der WM dann für dich weiter? Was hat sich dann da in dir getan, dass du das ja offensichtlich mehr wolltest? Und gleichzeitig auch, wie hast du dann ich sage jetzt mal, dich weiter professionalisiert? Wie hast du irgendwie einen Coach gefunden? Oder wurdest du vielleicht sogar angesprochen? Das kann ja auch sein.
Ja, also.
So Leute, wir haben wieder was ganz Spannendes für euch, nämlich unseren Partner, was VPN angeht. Ja, mein Lieber, ich habe VPN schon so lange benutzt, weil ich natürlich ein Problem habe durch die viele Reiserei. Immer wieder in einem anderen Land, du willst auf deine Services zugreifen, du musst dich schützen vor offenen WLANs etc. pp. Und NordVPN ist mir tatsächlich auf einer Reise in die USA mal über den Weg gelaufen. Das ist schon länger her und seitdem vertraue ich da total drauf. Und da haben wir für euch einen sehr coolen Deal aus dem Bestzeit-Podcast Community-Mehrwert und den solltet ihr euch mal genau anschauen.
Ja, NordVPN ist auch bei mir schon lange in Benutzung. Also ich kann es nur wiederholen für diejenigen, die viel auf Reisen sind, die gezwungenermaßen öfters mal offene Netzwerke verwenden müssen, die vielleicht im Ausland aber auch streamen wollen und auf ihre Streaming-Angebote zugreifen wollen. Da lohnt sich das auf jeden Fall. Natürlich auch für Sportübertragungen, die man vielleicht aus dem Ausland verfolgen möchte. Und umso mehr freuen wir uns da mit NordVPN jetzt einen sehr, sehr coolen Partner an unserer Seite zu haben. Ihr könnt euch den exklusiven NordVPN-Deal holen unter nordvpn.com/bestzeit. Es ist alles völlig risikofrei mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und das Beste, solltet ihr euch für den 2-Jahres-Plan entscheiden, bekommt ihr zusätzliche 4 Monate noch obendrauf. Also schaut vorbei bei nordvpn.com/bestzeit. Den Link findet ihr natürlich auch in unserer Episodenbeschreibung.
Ich glaube, man ist dann, entweder ist man angefixt oder nicht. Und es war dann auch trotz der nicht so guten Erfahrungen, dachte man, komm, du willst ja schon besser werden. Ich glaube auch daher, dass man einfach sagt, damit willst du jetzt auch nicht abschließen. Also du willst auf jeden Fall da wieder nächstes gutes Rennen machen. Und ich war ja dann trotzdem durch meine Zeiten davor für die Major, also wie jetzt da in Phoenix war, so diese Elite-Läufe, qualifiziert. Und das ist ja auch immer eine Ehre, sag ich jetzt mal, da mitzulaufen bei diesen Major mit den 15 Weltbesten. Ja, und nach der WM kam ich dann mit meinem damaligen Trainer halt, also mit Tim, ins Gespräch. Und dann hatten wir auch einfach mal telefoniert, weil ich war eigentlich nie ein Fan von einem Trainer, bin ich ganz ehrlich. Weil ich war damals mit einer Freundin in Mainz mal bei sie hatte gesagt, ich soll unbedingt mal mit ihr, sie ist 800-Meter-Läuferin, ins Training.
Wer ist das? Phyllis. Vielleicht kennt man die, weil wir kennen viele Leute hier aus der Laufszene. Kennt man die?
Die Phyllis heißt die.
Wie heißt die weiter?
Mainka.
Ja, okay, ja.
Aus
ja,
Mainz. Ja. Also die läuft jetzt auch die Deutschen mit, wieder ein paar Wochen, 5 Wochen. Also die ist da schon auch sehr gut und erfolgreich. Und die hat irgendwann gemeint zu mir, ich glaube, du hast auch Potenzial, komm mal mit. Und ich sagte, ja, okay. Ja, und nach 2 Wochen habe ich gesagt, nee, ist nichts für mich. Also, dass da jemand vorschreibt, was ich machen soll, das hat mir total gedacht, oh nee, jetzt musst du deine 10 Kilometer in XY laufen. Da habe ich schon vor dem Training gedacht, oh, also nee, irgendwie. Aber dann habe ich gesagt, okay, ich probiere das Ganze mal, weil es macht ja schon Sinn. Die ganzen Großen haben ja auch einen Trainer und irgendwie macht es Sinn. Und dann habe ich auch damals dann gesagt mit Tim, okay, wenn es mir gar nicht gefällt, ja, dann höre ich halt wieder auf mit dem Trainer, dass dann Trainer mitguckt. Ja, aber so hat sich das Ganze dann etabliert, wo ich auch dann die Fortschritte gemerkt habe und dass es schon Sinn macht, wenn jemand einfach drüber guckt und sagt, so sieht deine Woche aus, du musst dir keine Gedanken mehr, gerade wenn man jetzt noch vielleicht einen Vollzeitjob oder wie auch immer hat, dann noch Gedanken zu machen, was trainiere ich denn heute eigentlich? Und so weißt du ganz genau, was morgen ansteht, dann trainiere ich das. Und habe dann halt bis vor einem, wie lange ist es, ich glaube, bis letzte Saison trotzdem aber noch weiter Handball gespielt. Bis ich aber auch gemerkt habe, dass ich der Mannschaft halt auch nicht mehr gerecht werde, dass ich wochenends auf dem Hyrux-Wettkampf bin und aber der Mannschaft natürlich auch trotzdem da sein möchte. Dann kam die Verletzung, dass man sagt, also Handball ist nun mal umknicken. Und wenn du dann mitten in der Saison bist, Handball und Hyrux-Saison ist halt immer gleich, also genau dieselbe Zeit und bis ich dann gesagt habe, gut, das ja passt nicht mehr rein. Und so hat sich das dann auch entwickelt, dass Hyrux halt ja immer mehr wurde, das Training mehr und genau.
Das heißt, wenn du sagst, letzte Saison, wir sind jetzt ja Anfang 2026, 2025 hast du noch komplett Handball gespielt?
Also bis die Saison geht bis Mai. Also,
bis Mai, okay.
Ja, genau.
Okay. Ja, boah, krass, genau. Aber trotzdem, ja, okay. Dann hast du einen Trainer gefunden, obwohl du dich dem grundsätzlichen Konzept, ich bin etwas mehr fremdbestimmt, kriege einen Plan vorgesetzt, aber irgendwie hat ja derjenige bestenfalls auch einen Masterplan im Kopf, wo du ja bei Datum XY vielleicht von, vom Fitnesslevel her sein sollst. Das hat sich für dich erstmal komisch angefühlt. War das dann irgendwie im Doing so, dass es sich dann für dich irgendwann doch gut angefühlt hat? Weil natürlich eine Trainer-Athleten- oder Trainer-Athletinnen-Beziehung ist ja, gibt's ja von bis, also von, ich habe da ja auch alles früher oder auch beobachten können bei anderen Formaten, wo ich so, hell no, das hätte für mich überhaupt nicht funktioniert. Also wo es ja von wirklich sehr autokratische Modelle gibt, so hier, take it or leave it so ungefähr und andere Modelle, wo ja durchaus vielleicht auch sogar gewünscht ist, ich sag jetzt mal, mündige Athleten zu erziehen, die vielleicht auch da sich eigene Gedanken machen und das eben auch besprechen, sodass man dann vielleicht auch einen Plan nicht zusammen macht. Natürlich bestenfalls hat man schon einen Trainer, der am Ende sagt, ja, ich glaube, das ist aber besser für dich und so eine objektive, naja, so eine objektive Kontrollinstanz ja einfach auch hat. Das war mir zum Beispiel immer wichtig, obwohl du ja nach 20 Jahren Leistungssport, na klar, kennst du, du weißt alles, so wie du, wie es funktioniert, einen Trainingsplan zu konzipieren, wie man Leistungen generiert, das weiß man alles. Trotzdem fand ich auch mit über 30 dann schon irgendwie extrem hilfreich, irgendwie so eine objektive Kontrollinstanz zu haben, weil wenn es mal nicht so läuft, subjektiv in aller Regel immer eher die dummen Entscheidungen macht.
Ja.
Und meistens denkt, ich muss noch härter trainieren. Und manchmal muss man einfach nicht härter trainieren, sondern eher
der meiste Fehler,
Fuß vom Gas nehmen und dann kommt der Körper schon so. Also wie hat sich das dann entwickelt für dich mit diesem ersten Mal Trainer-Zusammenarbeit im Bezug auf HYROX? Also hat sich das dann relativ schnell für dich okay angefühlt oder trotzdem irgendwie nicht so richtig wohlgefühlt damit?
Also eigentlich schon. Es war eine Umstellung, aber es hat mir schon doch auch Spaß gemacht. Vor allem, weil man dann schnell, also gerade im Kraftbereich, dann doch Fortschritte gesehen hat. Mhm. Und es gibt, glaube ich, auch noch diesen Unterschied, ob du jetzt so ein individuelles Coaching mäßig hast oder ja, was ja völlig fein ist für Hobbysportler, dass man einfach einen Plan hat und dann hat den aber auch ganz viele andere. Ist ja, ja auch alles eine Kostenfrage. Ja. Also ist ja auch einfach, wie ambitioniert man sein will. Es war mir ganz wichtig, dass da halt was Individuelles dahinter steckt, weil du mit einem 40-Stunden-Job halt einfach ja, du musst halt ein bisschen anders, du weißt halt nicht, arbeitest du jetzt bis 6, bis 5 oder bis 8, weiß ich nicht. Gehe ich in eine Mittagspause, habe ich ist halt so, manche haben halt 3 Stunden Zeit, um zu trainieren, weil die Zeit haben. Dann machst du es aber, hast 1 Stunde Zeit vor dem, sag ich jetzt mal, Arbeiten. Der Körper ist auch ganz anders, ob ich jetzt morgens bei mir um 6 Uhr kann ich halt keine Intervalle machen. Also das ist irgendwie, mein Körper ist dafür nicht so gemacht, ich muss erstmal wach werden. Aber da musst du halt mit dem Trainer, war ich auch, wie gesagt, damals mit meinem damaligen Trainer immer in Kontakt, wie es läuft, wie das Update ist. Und das war mir halt, oder ist mir jetzt heute auch noch beim Trainer einfach wichtig, dass da dieses Individuelle und einfach, ja, dass ich trotzdem noch so ein bisschen sagen kann, hey, weiß ich, jetzt habe ich das und das an der Woche vor, passt das bitte da und da drauf an? Oder ja, dass da einfach schon so ein bisschen Rücksicht drauf genommen wird. Aber bis jetzt, ich habe eigentlich jetzt nur positive Erfahrungen mit Trainer, cool. Muss ich sagen. Ja.
Springen wir vielleicht trotzdem noch mal in das letzte Jahr zurück. Also da hast du ja dann schon, ich sag jetzt mal, eben noch professioneller trainiert und auf die Wettkampfergebnisse im letzten Jahr können wir auf jeden Fall ja auch noch mal kommen, weil gerade zum Jahresende, meine ich, im Kopf zusammen war ja ein Outstanding-Rennen. Oder war das jetzt erst, war dieses Jahr noch?
Januar war, ja, Dezember, Januar, ja, genau.
Ja, genau. Also auf jeden Fall offensichtlich da in einer sehr, sehr guten Form, die ja nicht von nichts kommt und über Nacht entsteht, sondern offensichtlich hast du ja dann 2025 sehr viel auch richtig gemacht. 40-Stunden-Job, damit können sich, glaube ich, viele irgendwie identifizieren, weil das nun mal von ganz vielen Menschen die Lebensrealität ist. Wie hast du letztes Jahr dann da trainiert? Also gib uns mal Beispiele, Anzahl der Trainings so ein bisschen, um das einfach ein bisschen nachvollziehen zu können. Hast du jeden Tag trainiert? Hast du manche Tage vielleicht sogar doppelt trainiert? Wie oft läufst du? Was machst du? Gehst du nur noch, so wie früher, random für dich privat laufen, sodass es sich gut anfühlt? Machst du irgendwelche Intervall-Sessions? Wie sieht denn ein Krafttraining aus? Also du hast ja gesagt, eben, du hast auch dann als Learning gehabt, ja, man kann die HYROX-Übungen machen. gibt dir natürlich eine gewisse Sicherheit für ein potenzielles Wettkampfszenario. Dann hast du aber festgestellt, naja, vielleicht sollte man doch auch spezifischere Kraftübungen machen, die helfen, dass man die Übungen an sich besser machen kann. Wie sieht so ein Trainingsplan bei dir, Jana, heutzutage so aus?
Also man geht nicht mehr so random für sich laufen, das auf jeden Fall. Ich rede jetzt eher von, also wenn Season ist, weil Off-Season ist einfach mal ein bisschen anders, ist ja immer so. Also ich kann jetzt, stand jetzt auch sagen, dass ich ganz glücklich bin, dass ich halt einen Lauf- und Krafttrainer habe.
Unterschiedliche?
Genau, ja. Aber auch erst. Aber
dann musst du die ja auch mehr koordinieren wahrscheinlich, damit es dann ja irgendwie miteinander passt, oder? Schätze ich
es mal. Das Gute ist, dass die beiden sich sehr gut kennen. Von Adidas tatsächlich auch sehr gut kennen.
Da kommen also, wir eh noch drauf, genau. Ja, sehr
gut. Genau, die beiden kennen sich daher so auch. Und deswegen stimmen die sich da schon ganz gut ab. Aber das ist natürlich kein Muss. Also das ist jetzt wirklich einfach, weil es gerade in dem Moment gepasst hat, cool. als ich die beiden dann kennengelernt habe. Und aber in der Regel ist ja der eine Trainer da. Das hat ja auch davor die Jahre immer gut geklappt mit meinem Trainer zusammen. Und ich habe Tage, an denen ich doppelt trainiere. Also es waren in der Regel so 2 Tage in der Woche.
Dann vor der Arbeit noch und danach oder Mittagspause oder wie
machst so, du das in der Praxis? Wie ich morgens aus dem Bett kam. weil ja, ich gehe eigentlich jeden Morgen mit dem Hund noch eine Stunde Gassi und das ist so meine Me-Time, also habe ich Podcast auf den Ohren und ich brauche das total. Und ich gehe auch gerne mit ihm joggen. Das kam dann, also ich muss sagen, das mit ihm joggen ist so, für mich gehört nicht zu meinem Trainingsalltag. Das ist so, man bleibt mal stehen, weil der schnüffelt. Also es ist einfach so, zusammen Zeit mit meinem Hund. Und das ist so, dass, sage ich jetzt mal, das auch immer noch da einfach bleibt. Und sonst hatte man 2 Tage die Woche so 2 Trainingseinheiten. Dann auf jeden Fall 2 kraftspezifische, also wo einfach nur reines Krafttraining gemacht wird. Du gehst da zwar nicht auf Maximalkraft oft, aber es sind trotzdem eher zum Beispiel 4x8 Wiederholungen als Beispiel oder solche Sachen. Oft hat man nach dem Krafttraining ist noch so eine Art Finisher, einfach nochmal kurz Puls hochbringen. So.
Was,
und dann,
was wäre das?
Also zum Beispiel 15 Minuten ein AMRAP zum Beispiel, also 15 Minuten ohne
AMRAP
Pause.
AMRAP für euch zu Hause, also, as many reps as possible.
Genau, okay. Dann mit 4 Übungen oder sowas einfach so nochmal ein bisschen die Kraftausdauer. Dann hat man immer, oder ich hatte, habe eine Intervallsession, also wo du auch mal dann in den höchsten Bereich deiner Herzfrequenz reinkommen solltest. Dann ein Compromised, also das heißt, das, was Hyrox ist, also Laufen und Übung, also beides zusammen. Und dann habe ich noch so 2, 3 Easy Runs, also die man auch...
Einfach Grundlagenläufe.
Ja, die mir immer noch ein bisschen schwer fallen, aber...
Weil du zu schnell laufen möchtest?
Ja, ich weiß.
Dann sage ich herzlich willkommen in der Bestzeit-Community. Das wird wahrscheinlich auch 80%+ hier unserer Hörerschaft zutreffen.
Ja, ich weiß, ich predige es selbst immer bei meinen, dass es so wichtig ist, aber irgendwie, ja, aber...
Macht es mehr Spaß, wenn man schneller rennt.
Geht auch schneller vorbei.
Also ist dann, richtig.
Braucht nicht so viel Zeit. Nee, das gehört auf jeden Fall dazu. Und dann oft noch so 2 Threshold-Übungen, also... Threshold, diese Schwellenläufe, entweder als Lauf, aber auch mal am Fahrrad oder auf dem Skiergometer oder auf dem Rower. Also einfach dieses Schwellenlauf, das man jetzt nicht immer in der letzten Szene...
Da wird. Geht ihr dann nach Herzfrequenz. Also du kennst deinen Schwellenpuls, weil es lässt sich ja quasi sportartübergreifend ansonsten ja nicht gut vergleichen. Außer du würdest natürlich immer Laktat messen. Kann natürlich auch sein, dass du bei jedem Schwellentraining Laktat misst. Weil im Prinzip bei Läufern ist es ja oft so, okay, du hast, jetzt gehen wir mal davon Laborbedingungen aus, klar, ist ja was anderes, wenn du deinen Schwellentest auf dem Laufband im Institut machst und dann machst du am Ende einen Schwellenlauf draußen und dann hast du ja vielleicht auch Witterungsbedingungen anders. Aber grundlegend ist bei uns ja schon oft so, finde ich, im Laufbereich eher die Pace als die Herzfrequenz das, worauf du jetzt achtest, dass du da in der Zone bist. Und in der heutigen Zeit, das haben wir auch in den letzten, ich würde sagen, in den letzten Jahren, letzten 2 Jahren mit Läufern, die hier zu Gast waren, festgestellt, dass jetzt wirklich viel mehr auch Laktat bei solchen Einheiten gemessen wird. Aber wenn du natürlich sagst, Ich mache das manchmal so, also laufend, manchmal mache ich das auf dem Rad, manchmal auf dem Ruderergometer. Das heißt, du musstest ja, die einzige Konstante, die sich da vergleichen lassen würde, wäre ja wahrscheinlich dann die Herzfrequenz, oder?
Genau.
Wo machst du das fest?
Also ich habe schon Vorgaben von der Pace. Okay. Also die gibt's schon auf jeden Fall. Und ich habe auch, ich glaube, ja, also ich hatte auch schon eine Laktatmessung, wo man dann schon rausgefunden hat, wo es ungefähr liegt. Und bei den, ich sag jetzt mal, bei den, wie soll ich sagen, krassen Intervallläufen, also wo es dann 400er, 600er, wo wirklich keine Schwelle ist, da ist die Herzfrequenz auch egal, also da ist die Pace wichtig und die sollte dann auch gehalten werden, so wie vorgegeben ist. Und beim Schwellenlauf, wie du sagst, es ist so ein bisschen, ich weiß meine Herzfrequenz und die laufe ich eigentlich auch nur nach Herzfrequenz. Und da muss man sich selbst dann wieder, es gibt nämlich Tage, wie du gesagt hast, wo alles super ist und ich laufe da meine Pace und denke, also wow, also Schwelle könnte noch, also könnte eigentlich noch schneller. Und dann gibt es Tage, wo du aber die Pace wieder anpassen musst, weil du einfach, der Trainingseffekt sollte ja diese Schwelle da sein.
Genau.
Und es bringt halt dann nichts, dann, ich sage jetzt mal, einen Kilometer Schwellenlauf zu laufen, wo du dann komplett im letzten Bereich läufst. Aber es sollte eigentlich dieser Schwellenlauf sein und da muss
es soll
man
ja
halt
genau in diesem engen Fenster bestenfalls konstant sein und nicht mal schneller und mal langsamer und dann am Ende ist natürlich der Schnitt auch theoretisch da, was du sein sollst, aber du hast dann trotzdem weder das eine noch das andere gemacht. So.
Genau, und da muss man, glaube ich, dann einfach auch in der Trainingssession sagen, ey, okay, heute ist gar nicht mein Tag, ich passe.
Ja.
Das, und da geht es, glaube ich, auch mit der Trainer zu sagen nach der Session, ich habe die Schwelle, also ich habe es Herzfrequenz geschafft, aber heute war einfach nur 10 Sekunden langsamer, wie wir eigentlich gewohnt sind oder wie wir vorgegeben hatten. Und ich glaube, da muss man sich immer wieder ein bisschen anpassen. Aber ich trainiere schon viel nach Herzfrequenz und wir schauen uns auch immer nach einem Race die Herzfrequenz an und nach dem Training wird sich die angeguckt. Also ich glaube, ist, wie du sagst, es wurde, glaube ich, jetzt viel wichtiger und es wird ja auch eine große Wissenschaft um allgemein das ganze Training gemacht und deswegen ja, wird das oder wurde das, glaube ich, auch immer wichtiger. Ja.
Okay, das klingt aber jetzt schon relativ ausgeklügelt. Zwei Trainer, zwei Schwelleneinheiten, eine Intervalleinheit, zwei Grundlagenläufe, manche Tage doppelt, zwei spezifische Krafteinheiten. Das ist jetzt ja schon auf jeden Fall sehr, sehr anders wie Training vor deiner ersten WM, würde ich jetzt mal sagen. Ist ja schon eine krasse Entwicklung.
Umstellung,
vorhanden.
Ja.
Ja, absolut. Was ja offensichtlich sich auch dann in den Ergebnissen, das ist ja auch der Sinn der Sache, messen lässt. Du hast damals gesagt, allererstes Hyrox Elite, oder wie sagt man da, oder pro Einzel war eine Stunde 6.
Mhm.
Und jetzt bist du, helf mir, Ende Dezember oder Anfang Januar, das war erst vor kurzem doch erst, oder bin ich jetzt ganz
Mitte
falsch?
Januar, also vor anderthalb, also jetzt schon wieder vor.
Genau.
Genau.
Da bist du eine neue, hast du eine neue Bestleistung aufgestellt?
Genau, es war die Stunde 1:30, ja. Genau.
Das ist ja schon mal krass. Also auf allein prozentual betrachtet, auf eine Stunde Roundabout Belastung, 5 Minuten besser, innerhalb von, was haben wir da, 1,5 Jahren ungefähr so. Das ist ja schon eine krasse Entwicklung. Und du hast vorher gesagt, bei Frauen. Sub 60 ist quasi so der Olymp in der Hyrox-Welt, weil das bislang erst 4 Frauen geschafft haben.
Vier. Ich will mich nicht festmeißeln.
Wenige, aber sagen wir einfach erstmal wenige.
Genau, wenige, ja.
Wahrscheinlich noch keine, Handvoll. Das ist jetzt ja nicht so weit weg, vor allem in der Fortschrittsrate.
Wenn der Fortschritt so weitergeht, auf jeden Fall.
Nee, in 1,5 Jahren wieder 5 Minuten, dann bist du dann schon bei, 56 oder so.
Kannst du einen neuen Weltrekord aufstellen? Nein. ich bin mir auch bewusst, oder weil ich halt auch, bei mir ist das Problem immer so ein bisschen eher Mindset, Selbstbewusstsein. Und das drosselt mich auch, glaube ich, immer stark. Also wenn ich nicht bei mir bin, oder das kennt, glaube ich, auch viele beim Rennen, dann macht mein Körper halt auch gar nicht irgendwie so mit. Deswegen war jetzt so Frankfurt, St. Gallen, was einem einfach nochmal so Selbstbewusstsein gegeben hat. Aber wie du sagst, also auf dem Niveau, ich glaube, also das nächste Ziel wäre eher wieder einfach mal konstant so eine 1:01, 1:02 konstant zu fahren.
Das Stabilisieren quasi.
Genau, und dann erstmal die unter 1:01 zu kommen. Und
Step by aber, step, ist es schlau.
Genau, ich habe auch gemerkt, dass ich mir und mir einfach ein bisschen mehr Zeit geben muss. Einfach weil letztes Jahr war, ich glaube, das schlimmste Jahr gefühlt für mich. Also ich war 5-mal krank innerhalb von 5 Monaten. Hm. Kein einziges Rennen lief so, wie ich wollte. Und da ging es gerade auch zum Beispiel auch letztes Jahr in Frankfurt erstmal darum, dass ich wieder zu mir finde. Also mir ging es erst gar nicht so um die Zeit. Und das kam jetzt alles add-on. Also irgendwie, ich glaube, manchmal sollte man, oder was ich jetzt auch gemerkt habe, die Zeit kommt automatisch. Also es ging bei mir erstmal darum, dass ich wieder zu mir finde und Spaß am Rennen hatte. Also wie gesagt, letzten Sommer hatte ich null Spaß an Hyrox. Ich habe gar keinen Hyrox trainiert, klar war Off-Season, aber ich hatte einfach die Nase voll. Also bin ich ganz ehrlich, dachte mir, okay, das hier, jedes Rennen lief nicht so wie gewollt. Und deswegen glaube ich, ist es immer super wichtig, dass man wieder den Spaß findet und die Zeit kommt irgendwie dann. Klar muss man dafür trainieren, die kommt jetzt nicht einfach so, aber das Besserwerden kommt dann irgendwie so, kommt dann, ja.
Nee, also ich glaube, das ist total wichtig, was du sagst, dieses, ein gesundes Maß an Ehrgeiz, das schadet nicht, wenn man einen Sport ambitioniert verfolgen möchte, das würde ich sogar sagen, gehört dazu, aber das Problem ist natürlich, wie so oft im Leben oder auch in anderen Lebensbereichen, eine Balance zu finden, und das geht nicht nur Leistungssportlern so, das geht ja auch im Amateurbereich oft so, wenn du zu verbissen an was dran bist und zu sehr was willst, dann ist einerseits meistens so, dass man dann sehr viel Druck sich selbst erstmal auflädt, aufbürdet und dann auch so, dass dann halt vielleicht der Spaß irgendwann nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern das Erreichen von bestimmten Zielen ist so, dominiert alles und der Weg dahin, das ist ja immer die Kunst, ja, und da spreche ich aus, keine Ahnung, 20 Jahren Leistungssport, der das selber oft genug immer mal wieder verloren hat oder aus den Augen verloren hat, dass du irgendwann zu zielorientiert, zu zielfokussiert bist und den Weg einfach nicht so appreciatest. Das gehört halt dazu, dass du eigentlich Spaß an dem hast, was du gerade machst, um dann erfolgreich zu sein bei dem, was du dir erträumst. Und da gibt's keine Shortcuts. Und wenn du zu sehr immer nur gedanklich da bist, wo du hin willst und das andere nicht mehr genießen kannst, dann wird es langfristig nicht funktionieren. Und das muss man sich, glaube ich, immer mal wieder selber vor Augen führen. Und dann ist es halt so, wir sind ja alles nun mal Menschen und keine Maschinen. Das heißt, dass man ab einem gewissen Level die Fortschrittsraten nicht in dem gleichen Maße weitergehen können, wie das zu Beginn einer Sportkarriere ist. Das ist auch ganz normal, weil halt einfach es geht dann irgendwann immer mehr um, im Englischen sagt man Marginal Gains, um diese kleinen Puzzleteilchen geht und Professionalisierung hier und da und Ernährung und bla. Das wird halt irgendwann, du kannst ja irgendwann, wird es einfach schwieriger, sich zu verbessern. Das hat gar nichts damit zu tun, dass dein Training schlecht ist, womöglich, sondern das Training ist ja auch schon besser, aber irgendwann werden halt die Fortschritte kleiner. Das heißt, irgendwann wird es halt wahrscheinlich schwerer, nochmal 5 Minuten in 1,5 Jahren draufzupacken. Vielleicht sind es in 1,5 Jahren dann erstmal nur 2 Minuten oder 3 Minuten. Aber solange es ja möglich ist, sich weiterzuentwickeln, muss man sich, glaube ich, immer ganz bewusst machen, dass das gut ist. Also, dass solange du dich weiterentwickelst, ist das ja erstmal ein gutes Zeichen. Und es wird in Sportkarrieren auch immer Momente geben, das hat auch nichts mit Training zu tun oder dass man was falsch macht, wo vielleicht auch erstmal ein sportliches Plateau da ist, wo der Körper erstmal gar nicht in der Lage ist, diese neuen Reize oder das, was man dem Körper abverlangt hat oder auch als neuen Reiz gegeben hat, sofort in Leistung umzuwandeln.
Ja.
Und naja, es ist eben, wie gesagt, Leistungsentwicklung ist selten linear, zumindest langfristig selten linear, am Anfang schon.
Anfangs schön, noch. Ja.
Und dann wird es mal Plateaus geben, dann wird es vielleicht durch Verletzungen, die auch gar nichts mit dem Sport selber zu tun haben, weil zum Beispiel der Hund einem fast den Finger abreißt, wird es auch mal quasi eine Delle geben sozusagen. Das ist einfach in so einer sportlichen oder auch leistungssportlichen Reise, ist das einfach ganz normal. Deswegen total wichtig, was du da gerade gesagt hast. Mit einem Blick auf die Professionalisierung des Sports, weil inzwischen ist ja Hyrox auch ein richtig krasses Business. Ich glaube, ich habe auch die Folge mit Moritz gehört, als er, ich glaube, beim OMR-Podcast war, also wo auch mal so ein bisschen über Zahlen gesprochen wurde. Genau, ist noch gar nicht so lange her. Teilnehmerzahlen, Revenue, bla, Investoren, die da inzwischen drin sind und so weiter. Das ist ja krass in der Kürze der Zeit, wo sich das schon hinentwickelt hat. Gleichzeitig hat man immer ein bisschen den Eindruck von außen, im Vergleich zu anderen Sportarten, ne? Also auch Laufen ist nicht Fußball, schon klar, aber das ist natürlich einfach eine, Leichtathletik ist ja schon eine Disziplin oder eine der kernolympischen Disziplinen und man kann, wenn man ein gewisses Niveau hat und vielleicht jetzt auch Laufen ist ja jetzt noch eine dankbare Disziplin innerhalb der Leichtathletik, da kann es sich sicherlich besser vermarkten als im Kugelstoßen so, Man kann davon schon gut leben, wenn man einen gewissen Erfolg mitbringt und eine gewisse vielleicht auch Social-Media-Affinität etc. Beim Hyrox hat man jetzt von außen so ein bisschen den Eindruck, ja, es gibt diese Majors, es gibt diese Weltmeisterschaften, da gibt es glaube ich auch inzwischen schon gar nicht mal so schlechtes Preisgeld. Mhm. Nur der Punkt ist ja, um da hinzukommen, um da dann kompetitiv antreten zu können, muss man ja irgendwie gucken, dass man davor ja bestmögliche Trainingsbedingungen hat. Das hast du erzählt, du machst das alles noch neben einem 40-Stunden-Job her und bist aber schon Teil von dieser Elite 15, nennt sich das, ne? Also du gehörst zu den 15 besten Athletinnen der Welt. Wie ist so die Realität in Sachen Sponsoring, Vermarktung da, wo du schon bist? Also du, wie gesagt, wenn du 15 beste Athletin der Welt im Marathonlaufen bist, dann brauchst du nicht nebenher arbeiten gehen. Das, weißt du, wie ich meine? Falsche Sportart, also offensichtlich Geld. Ne? Es wird schon Geld verdient mit diesem Event, aber bei den Top-Athleten ist es nicht jetzt durch die Bank weg, dass sich jetzt alle schon fulltime drauf konzentrieren können, oder?
Nee, also es wird immer mehr. Also gerade in den höheren gibt's, glaube ich, wenige, die jetzt so einen reinen Fulltime-Job noch haben. Mhm. Aber die meisten haben dann Online-Coaching. Also irgendwie, man kennt jetzt natürlich auch, ich kenne jetzt nicht von Amerika, von UK, die ganzen, was die wirklich alles machen. Aber ich weiß, dass die meisten halt dann so Online-Coaching haben. Wenige können rein einfach sagen, ich bin Athlet. Ich glaube, gar keiner. Wie du sagst, Social Media kommt jetzt noch so ein bisschen dazu, ne, wenn man sich gut vermarkten kann. Mhm. Kommt das halt dann dazu. Jetzt hier, die Weltmeisterschaft gemacht hat, die haben dann natürlich, muss man einfach sagen, auch andere Verträge bei Sponsoren wie trotzdem jemand oder ich oder sowas. Also ist dann dieser große Cap schon, wenn du, ja, die besten drei da, die da mitlaufen, haben einfach andere Sponsorenverträge. Aber wie du sagst, das Ding ist, klar, es gibt Preisgeld, aber wenn du jetzt nicht unter den ersten, die ersten drei Jahre, die vielleicht die fünfte, ich kann es gar nicht genau sagen, wie viel, aber sag mal, du bekommst 1.000, aber ich muss ja auch nach Phoenix fliegen.
Ich wollte gerade sagen, die Reise jetzt von, also, hier von gestern, die hast du nicht, du wirst jetzt nicht eingeladen vom Veranstalter, die musstest du selber privat bezahlen, oder?
Ja, genau, also man kriegt halt das Ticket, also um da anzutreten dann von Hyrox.
Das Startticket quasi kriegst du for free, genau, aber die Reise und die Unterkunft, das musst du alles selber bezahlen.
Ja, und deswegen, ich glaube, das ist dann auch schon sehr gut investiert, das Preisgeld, was man dann da erhält. Ich glaube, deswegen, man ist da, dass du rein sagen kannst, ich bin Hyrox-Athletin und davon leben, ohne, sei es ein paar Stunden Online-Coaching oder sei es irgendwie Social Media, also sich gut zu vermarkten, ist ja auch nicht jedem seins, ne? Also nicht jeder möchte ja auf Social Media dann da sich noch vermarkten. Und also dass man da jetzt sagt, man lebt davon, ist, ich weiß nicht, ob das noch weit weg ist, ich weiß es nicht, aber im Moment ist es das jetzt noch nicht so der Fall. Mhm. Aber man muss sagen, es kommen natürlich immer mehr Sponsoren auf einen zu. Und,
weil du zum Beispiel auch, wir teilen uns einen sehr grandiosen Partner. Wie lange bist du bei Adidas jetzt schon? Oder wie kam das zustande? Wurdest du von denen angesprochen oder hast du dich da irgendwie über Netzwerk mit denen connected?
Eine Freundin von mir wurde, die jetzt bei einer anderen Marke ist, aber sie hat sich quasi für eine andere entschieden, aber hat mich quasi ihrem Adidas-Kontakt damals gegeben, hat gesagt, hey, die, ich weiß nicht, was sie zu ihm gesagt hat, ist vielleicht auch ganz
gut. Hey, die ist gut.
Und er kam dann auf mich zu und dann hatten wir uns letztes Jahr im Mai.
Ist es in der Berlin. Kai?
Der Kai, nee, mit dem war ich jetzt in Phoenix.
Kai Phillips.
Ja, genau, mit dem.
Ja, ich wollte sagen, die Welt ist so klein, ich kenne nach 13 Jahren gefühlt jeden Adidas-Mitarbeiter.
Genau, der.
Ich kenne vor allem seine Frau sehr gut, weil mit der habe ich früher oft so im Running-Bereich Events und so gemacht.
Also damals hatte ich mit Matthias.
Matthias Fritz?
Ja, genau.
Ja, den kenne ich wirklich seit 13 Jahren.
Ah, genau, der kam, mit dem habe ich mich dann in Berlin auf dem Hyrox zum ersten Mal live dann getroffen.
Ja.
Und dann war das dann, ich sage mal, ab letztes Jahr Mai kam das Ganze dann so zustande. Und jetzt bin ich sehr happy, muss ich sagen, darüber. Also das ist, glaube ich, auch manchmal, man hat da natürlich noch so Supplement-Sponsoren. So ist man ja auch dankbar. Aber Adidas ist so, ich glaube, das realisiert man manchmal selbst gar nicht so. Also jetzt so für mich, also wenn man dann so da neu ist, wenn ich dann meinen Freundinnen davon erzähle und jetzt auch in Phoenix hat ja Adidas auch so extra so ein Haus für uns Athletinnen, wo du Eisbaden, Sauna, jeden Tag essen, also du konntest ja da quasi leben. Mhm. Außer schlafen hättest du da, musstest du dann halt auch woanders, aber sonst. Und weil ich hatte es dann eine Freundin geschickt, die haben dann einfach nur, war so, oh krass, was du erlebst. Also so, und in dem Moment wurde einem dann auch wieder so klar, ja, irgendwie, ich hätte vor einem Jahr, also dass man dann bei einem der größten, früher hat man sich Adidas dann, ich weiß, das war ja so weit weg, also für mich jetzt so.
Ja, ja, ja.
Und jetzt ist man da, geht auf den Campus, kann da trainieren. Also irgendwie ist es schon
surreal, ein bisschen, fast,
ja,
ne?
Ja, ja, genau. Aber auch erst, wenn man, klar, man ist da auch super dankbar, aber wenn man es dann außen stehen, ich habe Freundinnen, wo ich auch sehr dankbar drum bin, die da gar nichts mit zu tun haben mit diesem ganzen Box. Bin sehr dankbar drum. Und die zeigen dann einem wieder erstmal so, ja, krass, was man da erlebt. Ja.
Ja. Ja, das ist das, ich auch, wie gesagt, nach jetzt 13 Jahren, 14. das Jahr, es lässt einen nie kalt, jedes Mal, ich bin jetzt auch nicht super, super regelmäßig da, aber ich bin mehrmals im Jahr irgendwie in Herzogenaurach und es ist jedes Mal aufs Neue so, dass du denkst, das ist krass, das ist so krass irgendwie, also das nutzt sich irgendwie auch nicht ab, das muss ich echt sagen. Das heißt so, okay, es ist bei dir so, man hat die ersten Partner jetzt vielleicht gefunden. Vielleicht überlegst du ja auch zu sagen, okay, vielleicht ist es jetzt es wert, in den nächsten Jahren beruflich erstmal vielleicht ein paar Schritte zurückzugehen, um auch mehr Zeit für, ist ja nicht nur, haben wir auch oft genug hier besprochen, geht ja nicht nur darum, vielleicht mehr Zeit zu schaffen fürs eigentliche Training, weil am Ende ist Regeneration ja genauso wichtig.
Ja.
Das heißt, wenn du mehr trainierst, brauchst du eigentlich auch mehr Kapazitäten, das alles zu regenerieren zu können. Du kannst deinen Tag natürlich vollpacken bis zum geht nicht mehr, aber wenn du irgendwann diese Reize nicht verarbeiten kannst, dann wird es halt entweder ein Übertraining münden oder Verletzung oder Infekte. Also irgendwie der Körper wird dann ja dir widerspiegeln, dass das so nicht weitergeht. Jetzt sind wir, weil du sagtest, die Saison, ich fand immer von außen, das war das Einzige, wo ich als Außenstehender immer schwer fand, so richtig nachzuvollziehen, was ist eine Saison? Weil klar, es ist eigentlich ein Indoor-Sport. Und da liegt ja nahe, dass man irgendwie sagt, von Herbst bis irgendwie, I don't know, Frühjahr. Aber irgendwie ist ja immer irgendwas, wenn du diese Hyrox-Accounts folgst, gefühlt, da gibt's ja wirklich wenig, wo dann mal was nicht ist. So 2-3 Monate im Sommer ist, glaube ich, wirklich Off-Season so.
Ja, genau. Ja, ja.
Genau, aber eigentlich so quasi von September wahrscheinlich, September, Oktober bis, keine Ahnung, Mai oder, weiß ich nicht, wie lange geht das?
September fängt's meistens, ich habe das Gefühl, es wird auch immer enger, die Spanne. Ja. Aber ich glaube, irgendwie Mitte September geht's meistens los und die WM ist Ende Juni. Also Ende Juni.
Ja, guck mal, das ist ja wirklich dann fast, also da irre, ja.
Ja.
Also wirklich, ihr habt ja voll die lange Saison. Klar, du kannst dir wahrscheinlich selber aussuchen, welche Rennen machst du, aber du brauchst wahrscheinlich irgendwelche Qualifikationspunkte,
ja, schätze ich mal, um dann halt eingeladen zu werden. Ja, das ist halt, genau. Man braucht halt fünf gute Rennen, um die Quali zu haben, also mit Punkten. Okay. Und aber wie du sagst, das ist natürlich auch nicht sinnig, jedes Wochenende bei irgendeinem Hyrox zu stehen. Also, ja. Ja, muss man sich schon dreimal überlegen, wo man dann genau hinfährt. Ja,
ja, dann nimm uns genau vielleicht noch kurz mit, was steht denn die Saison an bei dir? Beziehungsweise, das musst du natürlich nur teilen, was du teilen möchtest, weil wir wollen ja nicht dafür verantwortlich sein, dass du das als großen Druck empfindest. Aber was wären denn jetzt für dich, nachdem du offensichtlich jetzt im Januar ja schon sehr, sehr gut performt hast, so die Next Steps in der Saison, in der wir uns ja gerade befinden? Juni ist ja noch ein bisschen hin. Mhm. Klar, ich gehe mal davon aus, das Ziel werden die Weltmeisterschaften offensichtlich sein, ist ja klar. Aber wie sieht der weitere Plan Richtung Juni jetzt aus? Macht man da einmal im Monat ein Rennen oder gar nicht unbedingt, weil du schon qualifiziert bist und konzentriert sich aufs Training? Wie sieht sowas aus?
Also ich fliege jetzt nächste Woche nach Istanbul noch, genau, für ein Rennen. Und
not bad für 40 Stunden Fulltime arbeiten quasi. Erst, ich bin kurz mal eine Woche in Phoenix, dann bin ich jetzt mal ein paar Wochen da, dann fliege ich nach Istanbul für Wettkampf.
Ja, ich bin auch sehr dankbar, dass ich von überall aus arbeiten kann. Also das, mit einem reinen Bürojob wäre es, glaube ich, nicht so machbar. Nee, genau, also das Istanbul, dann die EM in London. Und genau, da ist eigentlich das Ziel, dass ich mich mit meiner Doublepartnerin dann auch für im Elite die WM qualifiziere. Mhm. Und dann steht noch Berlin und Warschau an. Genau, jetzt erstmal so. Okay. Ja.
Das dann, sind so die notwendigen Rennen oder sind das einfach für dich auch Aufbaurennen? Also sprich, bist du schon qualifiziert für die WM oder ab wann ist dann eine Deadline, wo dann klar ist, wer darf da teilnehmen?
Ich bin im Einzel qualifiziert, aber im normalen, wo jeder sich qualifizieren kann, also da in der WM.
Aber und machst du solche Rennen überhaupt noch? Die machst du ja gar nicht mehr eigentlich, oder?
Doch, doch, die brauchen wir
auch. Ach so, doch auch. Ah, du startest nicht immer nur in dieser, aha.
Ja, okay, genau, okay. Man braucht die auch, also ich auch. Okay. Weil im Double sind wir, wie gesagt, in der Elite drin, aber fürs DWM müssen wir uns da quasi qualifizieren noch. Okay. Und im Einzel bin ich nicht im Moment in der Elite 15 gesetzt. Das heißt, durch Nachrücken könnte man reinkommen. Okay. Aber quasi für die WM, das sind ja diese Major-Rennen, wie jetzt in Phoenix, da qualifizieren sich ja immer nur die besten drei. Und genau, ja. Deswegen, okay. Also im Normalen, wir fliegen auf jeden Fall nach Stockholm, aber da ist die WM. Inwiefern, wie und wo ich dann antrete, steht das noch nicht fest. Ja, genau. Okay. Aber die Rennen stehen jetzt so, sind auch fest geplant und wird daraufhin trainiert, genau.
Wer dir folgen möchte und vielleicht auch sehen möchte, was du trainierst und was du für Rennen machst, dem können wir auf jeden Fall deinen Instagram-Account empfehlen. Werden wir auf jeden Fall in den Shownotes noch verlinken. Genau, du musst sagen, du machst da auch ganz interessanten Content zu Ernährung und Essen, weil du bist studierte Ernährungswissenschaftlerin,
genau,
richtig?
Genau, ja. Mhm. Mhm.
Also das ist auf jeden Fall auch eine coole Kombination, also da gerne der Jana folgen. Gibt auf jeden Fall offensichtlich noch sehr spannende Stationen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Und ansonsten sage ich erstmal vielen lieben Dank für deine Spontanität. Die Leute, die hier zuhören, wissen, darauf basiert dieser ganze Podcast, dass Ralf und ich gefühlt innerhalb von ein oder zwei Tagen Leute für eine neue Folge gewinnen können, weil wir nicht so langfristig im Voraus planen, was wir immer machen. Also ist manchmal, aber oft genug überlegen wir, auf was haben wir Lust nächste Woche, mit wem wollen wir sprechen. Und noch dazu, dass du jetzt hier mit Jetlag und allem und gestern zurück aus den USA heute Lust hast, das wissen wir sehr, sehr zu schätzen. Ich sag jetzt mal stellvertretend für Ralf und mich, weil Ralf ja gesundheitlich leider gerade angeschlagen ist. Ja, vielen Dank und für deine jetzige Saison, aber auch darüber hinaus natürlich erstmal alles Gute.
Dankeschön. Danke, dass es auch so spontan geklappt hat. Und ja, mich sehr gefreut. War auf jeden Fall sehr spannend, ja.
Ja, großartig. Falls ihr zu Hause das mal ausprobieren wollt, ich kann jetzt ja mal ein bisschen schon spoilern, dass ich ja ein paar Vorsätze für dieses Jahr getroffen habe. Einerseits ein bisschen sportlich insgesamt aktiver zu werden, aber auch das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten, ohne dass ich damit jetzt per se schon direkt irgendwelche Wettkampfambitionen verfolge, aber einfach um so ein bisschen sich selber neue Motivation zu schaffen, neue Dinge auszuprobieren. Da bin ich auch schon ganz gespannt, da ein paar neue Sachen auszuprobieren. Und wenn ihr da auch Lust drauf habt zu gucken, das mal ein bisschen vielleicht außerhalb eurer Marathonvorbereitung, euer Training ein bisschen zu erweitern sozusagen, in fast jeder Stadt hat man fast jetzt größeren Stadt vielleicht die Möglichkeit so Crossfit-Boxen zu finden, Hyrox-Classes, das ist, glaube ich, nicht so schwierig in der heutigen Zeit, ne?
Ja, also sogar in den kleinen, also Dörfern, glaube ich, gefühlt mittlerweile, kann man überall Hyrox machen, ja.
Ja, genau, das ist doch schon mal cool. Also traut euch, seid mutig, probiert mal was Neues aus, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ansonsten wünschen wir euch wie immer einen guten Start in euer Wochenende. Geht raus, lauft, passt auf euch auf und dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Ciao.
Also Leute, jetzt haben wir mal eine intime Frage an euch. Wünscht ihr euch so zu Beginn des Jahres auch jemanden an eurer Seite, der euch gut versteht, der euch den Rücken frei hält und euch mitnimmt auf euren möglichen Weg zum Erfolg? Nee, wir reden jetzt gerade nicht von Online-Dating, auch wenn es sich so anhört, sondern von Online-Business. Und Philipp, du hast ja mit unserem Partner, mit Shopify, schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ja, absolut, Ralf. Shopify ist auch unsere Plattform, auf die wir vertrauen, um unseren kenianischen Kaffee, unseren Moyo-Kaffee zu verkaufen. Und da geht's wirklich kaum simpler, als die Möglichkeiten über Shopify zu nutzen, sowohl von der Möglichkeit der Shop-Erstellung über die verschiedenen Pakete, die man dort dann eben auch buchen kann. Und am Ende auch, was natürlich Kundenservice und Zahlungsabwicklung anbelangt, da ist Shopify wirklich absolut top. Und Felix und ich, wir sind sehr, sehr happy mit Shopify. Von dem her können wir das guten Gewissens an euch weiterempfehlen. Shopify nutzen ja nicht nur wir, sondern bereits zehntausende deutsche Unternehmen. Und das Beste ist, ihr könnt damit wirklich überall verkaufen. Egal ob im Laden per Point of Sale, über Social Media oder Marktplätze wie eBay. Und das alles inklusive zuverlässigem 24/7 Support rund um die Uhr. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.